Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Nuviso-Themenabend. Sehen Sie als erstes um 20 Uhr die Live-Diskussionsrunde mit Thomas Röper, unserem Russland-Korrespondenten, und die Redaktion von Nuviso über die neuesten Ereignisse in der Ukraine. Putin auf dem Kriegskurs, wird er gewinnen? All das in der Live-Diskussion um 20 Uhr und dann um 21:30 Uhr heute in unserem Themenabend Ukrainian Agony, der Dokumentarfilm, der die ganzen Ereignisse nochmal zusammenbringt. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß hier bei unserem Spezialprogramm bei Nuviso. Einen schönen Abend. Und dann begrüße ich unsere Mannschaft heute in einer anderen Besetzung wieder. Hallo Thomas, hallo Frank.
Mikrofon muss ich auch noch holen. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Lang lebe die Improvisation. Mahlzeit, wie geht's euch?
Jetzt seid ihr auch richtig rum hier. So.
Ja, hallo auch von mir und gleich mal ein Hinweis an Mr. Nice Guy, der hat sich gewundert, warum die Sendung jetzt schon losgeht. Auf seiner Uhr ist es nämlich erst kurz nach um 7. Nein, es ist schon kurz nach um 8, um genau zu sein, 20:02 Uhr am 22.02.2022. Ja, der magische Moment. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, heute spontan auf Sendung zu gehen, aufgrund der aktuellen Ereignisse.
Und da uns Thomas ja sowieso in dieser Woche sozusagen moralisch, ethisch und ideologisch verpflichtet ist, weil er als Ersatz für den Stoner da ist, ist es natürlich ideal, wenn wir heute das gleich vorziehen. Wir haben es im Trailer schon gesagt, wenn wir morgen aufzeichnen und am Donnerstag die Sendung online geht, ist es viel zu weit weg in der heutigen Zeit. Es sind 48 Stunden, gerade in dieser Situation, alles entscheidend. Deswegen wollen wir heute mit dir, Thomas, die Ereignisse der letzten Tage, speziell der letzten 48 Stunden, Revue passieren lassen. Deine Seite, dein Server ist gerade im roten Bereich, habe ich mitgekriegt, oder?
Ja, die Seite ist teilweise nicht erreichbar. Also ich glaube, das wird ein neuer Rekord, was die Klickzahlen angeht.
Ja, kannst du die spoilern, diese Zahlen, oder ist das Betriebsgeheimnis?
Nee, was haben wir? Es ging fast an die 10.000 pro Stunde.
Pro Stunde.
Ja. Also
Wow.
heute werden es sicher, ja, also 130, 140.000 Klicks werden es bestimmt.
Naja, es geht ja auch um die große Frage Krieg oder Frieden. Ja? Was steht uns bevor? Darüber wollen wir heute sprechen. Und Thomas, gleich vorab die Frage, hättest du gedacht, dass das, was gestern passiert ist, so kommt, oder war es für dich auch eine Überraschung?
Eine Überraschung war es nicht. Ich habe darüber sogar schon im Anfang Dezember berichtet. Da hat Putin das nämlich schon angedeutet. Und zwar war da eine Podiumsdiskussion in Moskau. Und da hat er, also Putin ist ja Jurist und man muss ihn nicht mögen, aber was er kann, er spricht immer genau auf den Punkt. Also er formuliert genau. Und er hat immer von den nicht anerkannten Republiken gesprochen im Donbass. Und im Dezember sagte er plötzlich, und da bin ich hier fast rückwärts vom Stuhl gerutscht, von den bisher nicht anerkannten Republiken. Also, dass ein Thema wurde aufgrund der Eskalation, die da im Donbass lief, das war schon Anfang Dezember zumindest mal angedeutet worden. Und dann
Also
kam
war von daher keine Überraschung.
letzten Dienstag vor einer Woche hat die russische Duma beschlossen, den Präsidenten aufzufordern, diese Republiken anzuerkennen. Und seitdem war wohl relativ klar, dass es kommen wird.
Ja.
Also jetzt nicht so überraschend.
Wir hatten ja schon in der letzten Tacheles-Sendung auch darüber gesprochen, dass sich die Situation zuspitzt, aber dass es dann so schnell geht und vor allem auch, was war denn der konkrete Anlass, dass jetzt Putin gesagt hat, so, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt werden hier diese bisher nicht anerkannten Republiken von uns anerkannt und damit natürlich dieser ganze Kladderadatsch in Bewegung gesetzt, von dem wir jetzt natürlich sprechen werden.
Das gibt keinen konkreten Punkt. Also ich werde darüber auch noch schreiben, vielleicht schaffe ich es heute Nacht noch, sonst morgen. Ich will die Chronologie mal aufzeichnen. Also es gibt jetzt nicht das konkrete Ereignis, das dazu geführt hat, sondern es ist eher die Kumulation dessen, was in den letzten Jahren sich angehäuft hat. Also es ging ja damit los, dass Minsk II unterschrieben wurde, dass Kiew es nie umgesetzt hat. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal erklären muss, warum das so ist, was im Minsker Abkommen eigentlich drinsteht, wer da was machen sollte. Während unsere Medien uns erzählt haben, Russland würde das nicht erfüllen, ist das völliger Unsinn. Russland wird in dem Abkommen nicht mal erwähnt, das war also komplett gelogen. Aber es gab eben 10 Punkte, die Kiew hätte umsetzen müssen und das hat Kiew nicht gemacht, nicht einen davon. Und deshalb ist dieser ganze Minsker Prozess auch nie in Gang gekommen. So, das war bekannt. Und dann kamen in letzter Zeit so ein paar Sachen dazu. Also zum einen hat der Westen immer mehr angefangen, in der Ukraine Soldaten zu stationieren. Die nennen sich zwar Ausbildungsmissionen, aber ne, du kannst ja eine Militärbasis nennen, wie du willst. Wenn du Soldaten da reinsetzt, sind sie da. Das heißt, die Ausbildungsmissionen, die die NATO in der Ukraine hat, sind im Grunde schon Militärstützpunkte. Das findet Russland nicht lustig. So, dann hat Kiew in den letzten Monaten völlig offen gesagt, dass sie das Abkommen nicht umsetzen wollen. So, und wenn du das Abkommen als einzigen Weg zum Frieden hast und das Kiew jetzt wirklich offen sagt und immer wieder, dass es das Abkommen nicht umsetzen will und parallel knapp 100.000 Truppen, das weiß im Westen auch keiner, an die Grenze vom Donbass geschoben hat, dann muss man jetzt kein Hellseher sein, um sich zu überlegen, was Kiew wahrscheinlich vorhatte. So, das war so alles Dinge zusammenspielen. Und dann, was auch im Westen nicht bekannt ist, ist im Oktober, November was passiert, und zwar haben Kiew, Berlin und Paris gesagt, wir müssen uns dringend mal wieder im Normandie-Format zusammensetzen, die Außenminister, und reden über Minsker Abkommen. Und das wird dann so hinter den Kulissen vorbereitet, da gibt es einen Diplomatenpost. Und im Abkommen ist klar gesagt, dass Kiew mit den Rebellen direkt in Dialog treten muss, um einige Fragen im direkten Dialog zu klären. Das ist das, was Kiew nicht will. Und plötzlich haben Paris und Frankreich an Russland geschrieben, ja nee, aber wir wollen das auch nicht mehr. Also ne, Dialog ist nicht. Und da hat Russland gesagt, Moment, wenn Dialog nicht ist, ist das ganze Abkommen tot. Dann hat Lavrov gesagt, zu dem Treffen komme ich nicht, weil wir haben nichts zu besprechen, wenn wir das Abkommen nicht besprechen können, weil ihr es ablehnt.
Gab es eine Erklärung dafür, warum jetzt keine Dialogbereitschaft mehr entsteht?
Nee, überhaupt nicht. Ich komme gleich dazu. Der Witz ist dann folgender. Dann haben sie sich in Brüssel getroffen, Frankreich, Deutschland, also damals noch Maas, und der ukrainische Außenminister. Und die haben sich vor die Presse gestellt und erzählt, die bösen Russen wollen nicht reden, die sind nicht gekommen. Und da ist Lavrov der Kragen geplatzt und da hat Russland diese Diplomatenpost veröffentlicht, auf 28 Seiten den Schriftverkehr. Mhm. Und dann konnte die ganze Welt sehen, dass Paris und Frankreich das Minsker Abkommen beerdigt haben. Aber sich vor die Presse stellen und sagen, Russland will nicht über das Minsker Abkommen reden. Und das sind alles so Sachen, die in den letzten Monaten passiert sind. Und dann kumuliert heißt das, der Westen hat das Minsker Abkommen begraben, Kiew will es nicht, Kiew fährt Truppen hin und in den letzten Tagen hat der Beschuss enorm zugenommen. Wir haben weit über 1.000 Explosionen gehabt pro Tag in den letzten Tagen. Und dann ist in dieser Kombination, hat Russland irgendwann gesagt, gut, dann nicht. Und zu verlieren hat Russland auch nichts. Weil klar, jetzt kommen Sanktionen, aber die kommen sowieso. Mhm. Der Westen sanktioniert Russland inzwischen im Monatstakt mit irgendwas, sodass Russland auch sagt, ja, dann macht doch weiter, ist uns auch schon egal. Mhm. Ja, weil Russland, selbst wenn Russland nichts macht, kriegt Sanktionen. Mhm. Und inzwischen denken sie sich nicht mal Gründe aus. Und in dieser Kombination hat Russland gesagt, ja, wenn es so ist. Mhm. Ja, also ich denke, das Ende von Nord Stream 2 werden die Russen eingepreist haben schon. Das war denen klar, dass das kommt. Aber es ist denen inzwischen offensichtlich wurscht.
Können wir davon ausgehen, dass der Westen diese ganzen Aktionen bewusst auf den Weg gebracht hat, um Russland zu diesem Schritt zu zwingen?
Also ob das so gewollt war, weiß ich nicht, aber ich weiß zumindest mal, oder man muss dazu auch wieder nicht super schlau sein, die Amerikaner in Washington knallen die Sektkorken.
Was?
In Washington knallen die Sektkorken jetzt deswegen.
Weil zum einen Nord Stream 2 jetzt beerdigt wurde, das ist zum einen etwas, was wir jetzt schon mitgekriegt haben, also der Zertifizierungsprozess, Scholz hat es vorhin gerade noch gesagt, wird jetzt auf Eis gelegt und damit kann natürlich keine Betriebserlaubnis für die Pipeline entstehen, erstellt werden. Ja.
Genau, und noch was anderes. Wir müssen uns bei Politik nicht so sehr auf das verlassen, was uns die Politiker erzählen von Menschenrechten und Blödsinn, sondern Politik ist immer Interessen. Und die Interessen der USA werden in Washington klar formuliert von den Geostrategen. Und die sagen ganz eindeutig, unser Interesse ist es, die Ukraine und Russland zu trennen. Mhm. So, und was kann die beiden mehr trennen als ein Krieg? Das heißt, der Krieg im Donbass ist für die Amerikaner ein Lottogewinn. Weil solange der Krieg läuft, kann es in der Ukraine antirussische Stimmung schaffen. Das ist genau das, was die Amerikaner wollen. Und ich habe darüber heute geschrieben und werde es jetzt auch nochmal wieder erzählen. Ich habe es auch in meinem Ukraine-Buch drin. Was auch nicht bekannt ist, wie hat denn der Krieg angefangen? Das war am 6. April 2014. Am 6. April 2014 hat der Sicherheitsrat in der Ukraine beschlossen, eine Antiterroroperation im Donbass zu starten. Also anstatt eine Verhandlungsdelegation zu schicken und zu sagen, lass uns reden, haben sie beschlossen, das sind alles Terroristen und wir machen eine Antiterroraktion. Und dazu haben sie ihre Armee in Marsch gesetzt. Das hat der Sicherheitsrat in Kiew am 6. April beschlossen. Blöderweise hat Russland ein paar Tage später gemeldet, was hat eigentlich der CIA-Chef auf der Sitzung gemacht? Und da haben die alle gesagt, ist nicht. Und dann haben die Russen noch ein bisschen mehr veröffentlicht und dann musste Washington irgendwie am 13. April 2014 eingestehen, ja, der CIA-Chef war inkognito unter falschen Namen in Kiew und zwar hat an der Sitzung teilgenommen. Das heißt, der CIA-Chef hat der Ukraine gesagt, fang den Krieg im Donbass an. So, das sind Sachen, die weiß im Westen keiner, aber die Russen wissen es natürlich. Und das ist auch nicht so schwer zu finden. Also es hat das Weiße Haus hier offiziell bestätigt. Da musst du jetzt, ne, also nur es wird ja im Westen nicht berichtet.
Das erinnert so, das heißt, mich ein bisschen.
Dass der Krieg im Donbass im Interesse der USA ist, ist kein Geheimnis. Der Krieg wurde losgetreten, als der CIA-Chef mit am Tisch saß. Der wird nicht, und die Ukraine wird nicht gesagt haben, wir machen einen Krieg, und der hat gesagt, mach das nicht. Ne? Also es ist klar. Also von daher, jetzt diese Anerkennung des Donbass bedeutet im Klartext, du kannst in der Ukraine nochmal wieder Propaganda machen gegen Russland, die Spaltung noch tiefer treiben, und du hast Nord Stream 2 erledigt. In Washington knallen die Sektkorb.
Weil jetzt natürlich dann LNG rübergeschippert werden muss, wenn Europa demnächst leere Gasspeicher hat, dann brauchen die dringend das teure Fracking-Gas aus Amerika, was den Gaspreis natürlich noch mehr in die Höhe treiben wird. Ich gehe davon aus, dass wir bis spätestens Mitte März einen Spritpreis haben von 2,20 Euro der Diesel.
Ja, gut, Öl und Gas sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Öl ist ja genug da, kommt ja aus Saudi-Arabien, aber Gas wird ein Problem. Und Gas ist Heizung und Strom.
Okay, also dann hat das nicht direkt Auswirkungen aufs Öl, das dann für die Fahrzeuge als Sprit rauskommt, sondern das Gas selber, dann wird es halt fürs Gas wird's halt extrem teurer werden. Das kommt dann halt im Jahresende, trifft es dann die Leute, wenn die Gasabrechnung kommt.
Ja, und da muss man abwarten, was sie jetzt noch an Sanktionen sich überlegen. Wenn sie jetzt ganz schlau sind und weiß ich was, noch den russischen Energiesektor sanktionieren oder sogar Russlands Banken angreifen, und den Zahlungsverkehr angreifen und dann am Ende gar kein Gas mehr fließt, weil der Zahlungsverkehr unterbrochen wird, dann ist schlecht. Weil es gibt nicht genug Flüssiggas.
Lass uns nachher auf die Konsequenzen kommen. Lass uns nochmal.
Ich will nur den Satz zu Ende bringen, was wir gerade angefangen haben. Flüssiggas ist ein Problem. Und zwar, das Flüssiggas geht im Augenblick hauptsächlich nach Asien. Es geht nach China zum Teil, Japan, Südkorea und so weiter. Und die haben keine großen Gasspeicher wie in Europa. Das muss immer relativ just in time geliefert werden. Und das Problem ist jetzt, wenn die EU sagt, sie wird das russische Gas, brauchen wir nicht, wir holen uns Flüssiggas, dann werden die in Asien ziemlich dick Backen machen und sagen, so war das nicht gedacht. Weil es reicht nicht für beide. Und? Ja? Also wir werden zu wenig Gas haben und natürlich wird der Preis steigen, weil am Ende geht es darum, dass die Gaslieferungen in den Tankern regelrecht versteigert werden. Wer zahlt mehr, der fährt da Schiffe. Das nur eben noch zu dem Flüssiggas-Thema.
Okay. Lass uns auf gestern Abend zurückspringen. Du hast mich ja am Nachmittag schon informiert oder uns hast du schon im Chat hier intern gesagt, Leute, hier geht gerade was ab. Wahrscheinlich wird jetzt heute noch eine Erklärung kommen seitens des Präsidenten von Russland, dass die unabhängigen Republiken von Russland völkerrechtlich anerkannt werden. Und wir dann so, whoops, Nachrichten einschalten. Und da habe ich jetzt die letzten Stunden, so wie ihr auch natürlich, sehr viel geguckt. Jetzt kam das natürlich für den interessierten Beobachter nicht so überraschend. Aber in unseren Medien ist es jetzt gerade so, wie wenn jetzt Russland dem Westen direkt den Krieg erklärt hat. Also die Rhetorik, die wir seit gestern Abend in den Medien wahrnehmen, die ist also so, Putin marschiert jetzt in den Westen ein, Krieg steht vor der Tür.
Russische Panzer rollen in die Ukraine.
Genau, so mit Bildern.
Kann man
und
so sehen.
Mit schönen Bildern und martialisch und so weiter und Live-Schalte und Einordnung. Also ist klar, wir haben das ja auch schon die letzten 30 Jahre immer wieder gesehen, so die Empörungswelle, die Eskalationsspirale, die wird jetzt richtig angeschoben und die verbale Aufrüstung ist auf jeden Fall größer geworden.
Es ist ja auch recht einfach für den westlichen Medienkonsumenten, das Ganze zu framen. Ne? Wie Thomas das sogar gerade bestätigt hat, russische Panzer rollen in dem Moment in die auf ukrainisches Staatsgebiet ein. Jetzt muss man natürlich fragen, von welcher Seite her betrachtet man das? Ja? Es gibt halt diese diese zwei großen Narrative, ja, die aus westlicher Sicht ist Putin im Prinzip der Aggressor, der Kriegstreiber, der mit Tricks und Finesse sich jetzt im Prinzip Donbass krallt, so wie er vorher schon die Krim annektiert hat. Ja, das ist so die westliche Sicht. Und wenn du irgendwie dagegen argumentierst, dann ist ganz klar, der Aggressor derjenige, der mit seinen Panzern auf fremdem Staatsgebiet einfährt. Ja. Bei einem Krieg gibt es immer einen Angreifer und einen Verteidiger. Ja. Also der Westen fühlt sich angegriffen. Aus russischer Sicht ist es ja aber tatsächlich umgekehrt, weil aus russischer Sicht, so wie Thomas das gerade beschrieben hat, wie auch das Minsker II-Abkommen gescheitert ist letztlich, dass man ja sagen muss, dass 2014 nach den Ereignissen auf dem Maidan die Ukraine den Donbass angegriffen hat. Ja, und Russland sieht sich sozusagen als Verteidiger des Donbass. Ja. Also auf beiden Seiten sieht man sich sozusagen als Verteidiger. Und das ist ja klar, weißt du? Millionen Menschen sind auf der Seite, Millionen Menschen sind auf der Seite. Aber die große Frage, die sich ja letztlich stellt, ist, wie baut man die Brücke für das gegenseitige Verständnis? Ja? Also so dieser Truschbar-Gedanke, ja, nachdem wir das jetzt alles analysiert und erörtert haben und jetzt auch natürlich noch eine weitere Stunde tun werden, steht ja das dann am Ende als große Frage. Ja? Wie kriegen wir das jetzt hin, das gegenseitige Verständnis für das jeweils andere Bild, was ja beides seine Berechtigung hat, zu fördern? Thomas?
Das hatten wir ja, das Minsker Abkommen. Im Minsker Abkommen war ganz klar und sehr simpel geregelt, wie man zu einem solchen Frieden kommen kann. Der hätte, wenn das umgesetzt worden wäre, wenn Kiew das getan hätte, wäre Ende 2015 das Theater vorbei gewesen. Also von daher, der Ball liegt schon auf der Seite des Westens, weil der Westen deckt Kiew. Es war ja nicht so, dass bei Minsk war es ja so, das war ein Abkommen im Grunde zwischen Kiew und den Rebellen. Russland war die Garantiemacht, die dafür sorgt, dass die Rebellen den Teil umsetzen, und Deutschland und Frankreich waren die Garantiemächte, die dafür sorgen, dass Kiew seinen Teil umsetzt.
Ich habe ja auch gar nicht die politischen Entscheidungsträger gemeint, sondern die Medienkonsumenten. Ja, wie kriegst du den typischen westlichen Medienkonsument, also den ganzen Verwandten und Bekannten und Freundeskreis unserer aller Zuschauer, ja, also das unmittelbare Umfeld, wie kriegst du die davon überzeugt, ja, dass es durchaus aus russischer Sicht legitim ist, was da passiert, ja, und eben kein Völkerrechtsbruch und so weiter. Natürlich kann man da über die Interpretation streiten, ja, aber das tut ja keiner, sondern jeder hat sein festgefahrenes Narrativ und denkt, er wäre im Recht, sowohl der Westen als auch Russland. Und natürlich kann man da jetzt Partei ergreifen für die eine oder andere Seite, und das tun wir hier ja auch ganz klar. Ja. Ich gebe dir ja inhaltlich auch komplett recht, aber was machen wir denn jetzt, weißt du? Ich meine, wenn wir uns in diesen beiden Narrativen verlieren, dann gibt es Krieg, früher oder später.
Krieg gibt es ja schon lange, ne? Nur nicht bei uns. Den gibt es in Donbass, 2000 Kilometer von euch weg. Das wird ja gern vergessen. Da ist seit 8 Jahren Krieg.
Ja. Ja, massenmedial wird das vergessen, da hast du recht. Und im Anschluss 21.30 Uhr zeigen wir ja auch, ja, der vergessene Krieg, Ukraine in Agony.
Ja, ist ein sehr guter Film. Aber wie gesagt, das ist eben, ne, also der Krieg ist schon da. Die Frage ist nur, wie groß ist er? Also, ja, Krieg. Russland hat jetzt ganz klar mit den Donbass-Republiken Abkommen geschlossen, auch Verteidigung. Das heißt, da rücken jetzt russische Soldaten ein. Und jetzt wird Kiew sich sehr schnell überlegen müssen. Im Augenblick ist noch sehr viel Beschuss. Also gerade heute wurde viel geschossen. Die haben sogar wieder mehrfach Raketenwerfer eingesetzt, die Ukrainer. Ins Zentrum von Donetsk gehalten damit. Aber die Frage ist, wie lange können die das noch machen? Weil wenn jetzt die Ukrainer anfangen, russische Soldaten zu beschießen und Russland dann sagt, nee, das ist doof, da gehen wir ein paar Schritte weiter, dann ist in Kiew Schicht im Schacht. Also die Ukraine ist eh ein instabiler Staat. Und es gab auch schon die ersten Meldungen von großen Sympathiekundgebungen aus anderen Städten im Osten der Ukraine, die sagten, das hätten wir jetzt auch gern, was der Donbass da hat. Also die haben genug andere Sorgen. Und wenn die jetzt wirklich in Kiew so blöd sind, den Kampf gegen den Donbass aufnehmen und weiterführen zu wollen, dann wird das ein ganz böses Ende nehmen. Das hat Putin gestern in seiner Rede auch gesagt, das war sein letzter Satz, die sollten das besser nicht tun.
Aber was heißt denn, wenn die in Kiew so blöd sind? Es kommt darauf an, wer Kiew ist. Du hast vorhin gesagt, der amerikanische Einfluss ist sehr groß. Und wozu würde es denn führen, wenn der Donbass jetzt beschossen wird von ukrainischer Seite aus? Russisches Militär ist jetzt plötzlich betroffen. Du hast gerade gesagt, dann gehen die Russen einen Schritt weiter. Und schon haben wir ja die Invasion von Kiew. Ja? Das wäre ja im Prinzip genau das, wo wir seit Jahren sagen, hoffentlich lässt sich der Putin nicht in den Krieg provozieren.
Ja gut, aber der wird nicht lange dauern. Erinnern wir uns an Georgien 2008. Georgienkrieg 2008. Olympische Spiele beginnen. In der Nacht greift Georgien Südossetien an. Das ist keine russische Propaganda, das kannst du nachlesen im Untersuchungsbericht der EU. Das hat die EU geschrieben. So, Georgien greift an, bombardiert eine ganze Nacht mit Raketen und Mörsern die Stadt Chinvali. Und die russischen Soldaten kommen, also da waren auch russische Friedenstruppen, die haben dann eine Grenze gesichert zwischen Georgien und Ossetien aus dem Bürgerkrieg von 1992. Und da sind auch 60 russische Soldaten gestorben. Und die russische Armee ist 24 Stunden später vor Ort gewesen und hat dann die Georgier rausgeprügelt. Das hat 5 Tage gedauert. Russland hat einen Teil von Georgien besetzt, hat da die militärische Infrastruktur zerkloppt und ist wieder nach Hause gegangen. So, das würde wahrscheinlich in der Ukraine ein ganz ähnliches Szenario werden.
Und was würde am Ende stehen?
Die Ukraine würde wahrscheinlich zerfallen.
Ja, aber das Beispiel Georgien ist ja sehr gut, weil genau das und auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim wird uns ja seit Jahren um die Ohren geschlagen. Das habe ich bestimmt 100 Mal in irgendwelchen Talkshows oder Überschriften gelesen, dass das der eine Grund war, warum jetzt der Westen so auf Putin so schlecht zu sprechen ist, weil er eben ein Aggressor ist, Großmachtsbestreben. Das habe ich jetzt in den letzten 24 Stunden auch mehrfach gehört. Putin möchte sein Einflussgebiet wieder stärken und vermehren. Er möchte zu post-sowjetischen Zeiten zurückkehren oder er möchte so eine Art Post-Sowjetunion machen, wieder mehr Einfluss haben, Putin der Eroberer, Putin der Aggressor. Genau das wäre ja dann der Fall, wenn jetzt eben die russischen Truppen aus Eigenschutz und natürlich auch aus Schutz von den Zivilbevölkerung genau diese Bilder liefern. Das ist ja das, was Analysten von Anfang an sagen, darauf geht es ja letztendlich hinaus.
Ja gut, wie gesagt, wenn es so kommt, und ich kann das nicht ausschließen, es hängt jetzt davon ab, ob Kiew diesen Schritt macht. Ne? Das hängt nur davon ab. Ich kann es nicht ausschließen. Wenn es passiert, dann werden die westlichen Medien natürlich alles weglassen, was nicht ins Bild passt. Wie gesagt, wir haben den Bericht der EU zu Georgien, der ist von 2009, der ist 14 Jahre alt. 13 Jahre alt. So, der ist eindeutig. Die Medien lügen trotzdem, dass Georgien eine russische Aggression gewesen wäre. Ja, also es geht jetzt auch nicht um russische Propaganda, das sagt die EU. In ihrem Bericht. Die Politiker sagen was anderes heute. Ne?
Das war 2008, richtig? Das war 2008?
2008 genau. War der Krieg, 2009 war der Bericht. So, und das ist natürlich blöde, wenn im Westen so gelogen wird. Das ist einfach das Problem. Und nochmal, das ist jetzt keine russische Propaganda, es ist ein EU-Bericht. Und dass die westlichen Politiker dann diesen Bericht dann gerne nicht erwähnen und die westlichen Medien es auch nie getan haben, ja, das ist eine Frage, die du denen stellen musst, warum sie das tun. Aber wie gesagt, es ist jetzt schwer, dann eben in dem Augenblick Russland die Schuld zu geben, wenn sogar die EU in ihrem Bericht sagt, nee, Russland war es nicht.
Putin hat in seiner Rede ja gesagt, entschuldige Frank, das war mir jetzt gerade zum Kopf, Putin hat ja gesagt, dass in Kiew ein Marionettenregime sitzt, das keine eigenen Entscheidungen trifft und dass die mehr oder weniger von Washington gesteuert werden. Das habe ich heute mehr oder weniger 3-mal gehört und gesehen, dass das eben totaler Quatsch ist, dass das ukrainisches Eigeninteresse ist, was da passiert. Was ist davon zu halten?
Was genau soll ukrainisches Eigeninteresse daran sein, sein eigenes Land zu zerstören? Also diese ganze Geschichte seit dem Maidan, da ist nichts mehr ukrainisches Eigeninteresse.
Das war es ja von Anfang an nicht, oder? Es wurde doch von Anfang an, Victoria Fuck the EU, Newland hat doch gesagt, 5 Milliarden haben wir da reingesteckt in diese ganze...
Investiert, wichtiges Wort, investiert. Nicht gespendet, nicht investiert. Wenn ich investiere, will ich mein Geld wieder zurückhaben mit Gewinn. Die Wortwahl ist wichtig, die wusste auch, was sie sagt.
Wäre eigentlich schon mal ein Thema auch für dich, Mr. X, oder? Die Newland kommt doch bestimmt auch aus irgendeiner USAID-NGO oder sowas in der Art.
Ja, wo die ist, das kann, da brauchst du nicht Mr. X für, das ist ja offen, wo sie überall drin ist. Was anderes nochmal, was auch, wie gesagt, der Russ Putin sagt, die Ukraine wäre unter fremder Kontrolle, sagt der Westen, nein, stimmt nicht. Leute, ihr müsst, das ist ja das Schöne, das wird euch nicht erzählt. Ihr müsst ein bisschen Sprache lernen und dann könnt ihr nachlesen. In der Ukraine steht im Gesetz, dass die Richter die Kommission die Richter auswählt, ne, deren Befähigung bestätigt und so weiter, die wird von Amerikanern geführt. Das ganze ukrainische Justizsystem wird von Amerikanern geführt. Die Ukraine darf nicht mal ihre eigenen Richter einsetzen. Das Antikorruptionsbüro NABU, das Biden damals als Vizepräsident geschaffen hat, um die Ermittlung gegen seinen Sohn in der Ukraine zu verhindern, das wird von der US-Botschaft geführt. Und der Chef des NABU, des Antikorruptionsbüros, also der Staatsanwaltschaft für Korruptionsfragen, ist dann Herr Sitnik, der ist rechtmäßig wegen Korruption verurteilt. Man könnte jetzt sagen, der Mann bringt Berufserfahrung mit. Aber das ist abartig, was da läuft. Mhm. Ja? Und die Liste lässt sich fortsetzen. Die Ukraine hängt komplett an dem Faden der USA. Mhm. Die Frage ist eben nur, wenn es um die Kriegfrage geht, da muss ja jemand sitzen, der sie trifft und der auch weiß, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Und dann hat er auch noch Frau, Kinder und Verwandte. Wer jetzt die Entscheidung in der Ukraine trifft, den Krieg gegen Russland zu machen, selbst wenn die Amerikaner ihn ausfliegen und ihm den Arsch retten, das muss erstmal einer tun. Aber ist eine andere Frage. Aber die Sache mit Ukraine hängt am Haken. Das kann keiner bestreiten. Das können nur die westlichen Medien behaupten, weil sie euch nicht erzählen, was da abläuft.
Selenskyj hat jetzt verlautbaren lassen, dass er nicht davon ausgeht, dass es hier zu größeren militärischen Interventionen kommt, dass also Russland auch nicht mit großem Gerät jetzt reinmarschieren wird. Das waren eher so nicht versöhnliche Töne, aber so eher erstmal deeskalierende Töne, so nach Motto. Und dann die NATO hat dann auch gleich gesagt, ja, Bündnisfall kommt ja hier gar nicht in Frage, weil die Ukraine ist ja noch kein NATO-Staat, also sind wir da auch mehr oder weniger erstmal zurückhaltend und sind da die Hände gebunden. Was die NATO jetzt machen wird, ist die Truppen verstärken im Baltikum. Verteidigungsministerin Lambrecht hat auch gesagt, dass sie jetzt Truppen verstärken wird, also nicht nur Helme, sondern auch wirklich substanziell was dazu beitragen möchte. Also die große Kriegsgefahr ist jetzt gerade noch nicht da. Ist das taktisches Geplänkel oder einfach nur eine Beschreibung des Zustands?
Das ist das, was ich sage. Ich glaube nicht, also im Augenblick ist da Theater, aber ich glaube nicht, dass Kiew, also ich denke, das wird jetzt in den nächsten Tagen sich beruhigen. Kiew wird nicht riskieren, mit Russland in den Krieg zu gehen. Kiew weiß, dass die NATO nicht hilft. Die NATO wird Waffen schicken und wie sagt Putin das schon seit Jahren, die Amerikaner und die NATO werden in der Ukraine gegen Russland kämpfen und zwar bis zum letzten Blutstropfen des letzten ukrainischen Soldaten.
Meinst du?
Ja, das ist ironisch. Ironisch, ja, ja, ja. Ja, also das heißt, es wird kein NATO-Soldat und kein US-Soldat kommen. Und die Ukraine weiß, dass sie alleine nicht gewinnen kann. Darum sage ich, das werden sie nicht tun. Und ich vermute auch nicht, dass die Amerikaner das wollen, weil wenn sie die Ukraine komplett zerhacken, das wäre das Ergebnis des Krieges, die Ukraine würde zerfallen. Das wäre ein bisschen viel. Für die Amerikaner ist die Ukraine wertvoll als Staat, der noch irgendwie halbwegs funktioniert und den du gegen Russland ins Spiel bringen kannst. Mhm, aber wenn du den Staat nicht mehr hast, weil der zerfallen ist, ein Failed State wird, dann hast du nicht viel gewonnen. Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner die Ukraine wirklich richtig in den Krieg hetzen werden. Und ich weiß auch nicht, ob in Kiew das jemand umsetzt am Ende. Aber ich glaube es auch nicht. Darum, ich denke, das wird sich beruhigen. Im Augenblick ist da heißblütig und da wird geschossen. Aber ich glaube, das beruhigt sich demnächst. Weil es kann niemand in der Ukraine einen Krieg gegen die Russland wollen. Das ist Selbstmord. Mhm. So, und dann zu Selenskyj noch. Der Selenskyj erzählt ja auch immer das für sein Publikum. Ne? Also der erzählt, wenn er amerikanischen Medien Interviews gibt, sagt er, die Russen marschieren morgen ein. Und dann geht der amerikanische Journalist aus Selenskyjs Büro raus und dann kommt ein ukrainischer rein und sagt Selenskyj, nee, so schlimm ist es nicht, passiert nichts. Ja, also der sagt den Amerikanern, was die Amerikaner hören wollen, aber für die Ukraine, da erzählt er intern oft schon was anderes und habe ich immer wieder auch zitiert in den letzten Tagen. Der Selenskyj hat nämlich ein Riesenproblem. Der ist jetzt inzwischen seit 4 Monaten Geheul mit Krieg und die Ukraine hat einen riesen Kapitalabfluss. Es gibt keine Investitionen mehr, da ist null, aus dem Ausland sowieso nicht, aber auch innerukrainische Unternehmen investieren nicht mehr, weil sie glauben, was soll ich da, wozu, wenn es morgen knallt? Mhm. Und es wird Geld aus dem Land abgezogen. Ja, die ohnehin kaputte ukrainische Wirtschaft wurde jetzt in den letzten 4 Monaten nochmal richtig an die Wand genagelt. Und das ist was Selenskyj nicht unbedingt wollen kann, weil irgendwie möchte er nochmal gewählt werden. Also von daher, du hörst in der Ukraine sogar von den Falken, wie dem Chef des Sicherheitsrates, Töne wie, ja, also wir sehen jetzt auch keine Hinweise auf eine russische Invasion. Wir sehen Truppen, aber die waren da immer und eigentlich ist das nicht schlimm. Mhm. Und wir haben sogar aus Kiew schon also Aufrufe gehört, Richtung USA, hört mit diesem Kriegsgeschrei auf, ihr zerstört unsere Wirtschaft. Also von daher, das ist die Aussage, muss man immer ein bisschen einordnen. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da viel passieren wird. Sie werden jetzt alle furchtbar aufheulen und das tun sie auch und es wird Sanktionen geben. Aber es wird wahrscheinlich nicht viel mehr passieren.
Heute war ja auch EU-Außenministertreffen in Paris und da hat man sich über andere Dinge unterhalten, aber trotzdem wurde natürlich dieses Thema dann auch sofort auf die Agenda gesetzt. Und was man jetzt da verlautbart hat, war, dass der Bruch des Völkerrechts also ganz scharfe Konsequenzen von oben haben muss. Das habe ich jetzt vorhin so aufgeschnappt, also dass also wirklich da auch natürlich die Europäische Union mit gemeinsamer Stimme spricht, so nach dem Motto, du, das geht voll gar nicht. Aber was da auch rauszuhören war, es soll keinen Subventionswettlauf geben, weil auch die Subventionen gegenüber Russland natürlich auch Deutschland schaden würden.
Sanktionen.
Entschuldigung, was habe ich gesagt?
Subventionen,
genau. Die Sanktionen sollen natürlich auch nicht uns zu sehr treffen, was totaler Quatsch ist, weil hauptsächlich wir betroffen würden. Weil es gab auch Stimmen von der deutschen Wirtschaft, die gesagt haben, hey, wir haben da drüben investiert in Russland, wenn wir da komplett abgeschnitten sind, schießen wir uns ins eigene Knie. Ist das auch wieder nur so eine Luftnummer, dass man das erwähnt, aber dann trotzdem eine Sanktion nach der anderen?
Man muss ja sehen, was für Sanktionen. Also es wurden ja schon jetzt die ersten Sanktionen schon beschlossen, aber das ist alles Kleinkram. Was ich glaube, die USA und Kanada und ich glaube, Briten auch, ich weiß gar nicht genau, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Es wurde schon beschlossen, jetzt alle russischen Abgeordneten zu sanktionieren, die dafür gestimmt haben, für diese Anerkennung. So, ja gut, dann dürfen diese Abgeordneten, diese russischen, nicht mehr in die EU einreisen und ihre Konten in der EU werden gesperrt. Konten in der EU dürfen sie gar nicht haben, das ist denen also schon mal egal. Weil das in Russland inzwischen verboten ist. Abgeordnete dürfen keine Konten im Ausland haben, damit man die nicht aus dem Ausland bezahlen kann. Also das ist erstmal relativ egal. Aber der Westen kann sagen, er hat Sanktionen verhängt. Spannend ist ja die Frage, erstens, SWIFT wird Russlands Zahlung vom Zahlungsverkehr abgeschnitten und zweitens, Frage Energie. Nord Stream 2 ist noch nicht ganz so dramatisch, aber was passiert, wenn sie jetzt mehr Sanktionen verhängen und die Russen irgendwann sagen, gut, wenn ihr unseren Energiesektor sanktioniert, können wir kein Gas mehr liefern. Das sind die beiden Kernfragen. So, gehen sie dagegen vor oder nicht? Alles andere ist ja, kommt, wie gesagt, im Augenblick, wenn du das guckst, die Amerikaner verhängen im Augenblick jeden Monat neue Sanktionen. Immer wieder irgendwie, weiß ich, 5 neue Russen und noch 2 neue Firmen und jeden, die brauchen keine Gründe mehr und die Medien berichten schon gar nicht mehr, weil es so Routine geworden ist. Darum, den Russen ist es inzwischen wurscht. Und wenn es um Gas und Zahlungsverkehr geht, wird es Europa mehr wehtun als Russland. Weil Russland verdient nur Geld, ihr werdet frieren. Ne, das ist blöd.
Gerade meldet der Chat, dass auf Sat.1 jetzt gerade hier irgendeine Sonderberichterstattung kommt. Da werden Horrormeldungen gebracht, also so nach dem Motto, jetzt wird die deutsche Bevölkerung also ganz martialisch auf Krieg eingestellt und dieses antirussische, dieses Anti-Putin-Gebäsche, das wird jetzt nochmal richtig eskaliert. Was denkst du, was da der Hintergrund ist, dass man die Leute einfach weichtrommelt und dann bei allem einverstanden sind, was als politische Konsequenz kommt?
Ja, das siehst du doch in allen Medien heute. Also sie machen alle Dramatik, der Krieg ist da, was ich was. Nicht? Also würde ich jetzt, es ist eben ein Fernsehbericht, in dem sie wieder genau das erzählen, was wir überall sehen. Die bösen Russen, die sind jetzt ganz aggressiv und ganz böse und so weiter. Ich sehe jetzt gerade hier, Biden hat gerade eine Ansprache gehalten, die wurde hier live gezeigt und ich sehe im Nachrichtenticker, also Biden hat jetzt beschlossen, die russischen Staatsschulden, also das heißt, man darf jetzt nicht mehr als Amerikaner mit russischen Staatspapieren handeln, das ist den Russen relativ egal, die haben kaum Schulden, die haben nämlich einen Plus. Also das ist, wie gesagt, sie machen Theater, sie machen eine antirussische Welle und die sehen wir ja nun lange genug und die wird jetzt eben nochmal auf die Spitze getrieben. Also ist jetzt nichts, was mich überrascht, dass bei Sat.1 gerade eine Reportage kommt, die Russen sind alle böse und die machen gerade Krieg. Das sehen wir überall.
Ich meine, vielleicht ist das aus nachrichtentechnischer Sicht auch einfach nur die Gunst der Stunde, dass die Redaktionen jetzt halt einfach, oh, da können wir was machen, Spezialsendung, Krieg, die Leute haben Angst, die Leute sind gebannt vor dem Fernseher und der die dramatischsten Bilder hat, der hat natürlich dann die besten Quoten wahrscheinlich.
Ja gut, wie gesagt, wenn es um Quoten gehen würde, dann hätten wir teilweise auch andere Berichterstattung. Also das ist schon ziemlich orchestriert. Ja, also wenn das nicht orchestriert wäre, sie könnten ja eine Menge Sachen erzählen. Warum erzählen denn alle Medien übereinstimmend nicht, dass es Minsk, dass es Kiew ist, dass das Minsker Abkommen seit 2015 nicht erfüllt? Ja, also mit Quote kannst du mir erklären, warum sie diese oder jene Sendung machen, aber du kannst mir nicht erklären, warum alle Medien konsequent das Gleiche erzählen. Jetzt kann man ja sagen, darüber ist ein Spinner. Aber man kann es ja berichten und dann sagen, ne, also da wird behauptet das und das ist falsch, weil. Ja, aber es wird gar nicht erzählt. Ja. Also du hast ja nie irgendwas gehört in den westlichen Medien bis vor einem halben Jahr nach dem Motto, Kiew würde das Minsker Abkommen nicht erfüllen. Hast du nie gehört. Das kam jetzt in den letzten Zeiten ein bisschen mal ab und zu, weil Kiew das so offen und laut sagt, dass sie sich eine neue Linie überlegt haben. Und jetzt ist die neueste Linie, das haben wir bei Tachele schon besprochen. Plötzlich heißt es, das Minsker Abkommen ist ein russisches Diktat und das ist doof. Ja, also so, als wenn die Leute nicht merken würden, wahrscheinlich merken sie es wirklich nicht, dass man ihnen in den letzten 8 Jahren das Gegenteil erzählt hat. Aber wir sehen jetzt immer mehr Artikel, wo drin steht, Minsk ist ein Diktat aus Russland, das ist böse und das kann man von Kiew nicht erwarten, das umzusetzen und überhaupt.
Apropos Quote, einen Gruß an alle 9.125 Zuschauer.
Wow.
Also wir steuern stramm auf die 10.000 zu. Man merkt natürlich auch, dass das gerade bei unserer Community ein Thema ist, was die Menschen natürlich sehr interessiert. Also vielen Dank an alle Spender für heute schon und auch an alle interessierten Zuschauer, für die gerade dazugekommen sind. Also heute spezial mit dem Thomas, weil wir sonst natürlich erst am Mittwoch aufgezeichnet hätten und Donnerstag online viel zu spät. Deswegen heute live. Danke, dass ihr da mit dabei seid. Wir versuchen einzuordnen, was in den letzten 24 Stunden passiert ist und natürlich dann auch einen Ausblick zu bekommen in die Zukunft. Also erstmal das, was du sagst, Thomas, das beruhigt mich schon mal ein bisschen, dass jetzt die immanente Kriegsgefahr gar nicht so groß ist. Also dieses Damoklesschwert ist jetzt doch nicht so scharf und schwer, was da über uns schwingt. Aber trotzdem ist es natürlich eine Entwicklung, die insgesamt eine gewisse Dynamik in sich hat. Und denkst du nicht, dass da auch noch die Möglichkeit ist, dass vielleicht irgendein militärischer Bumskopf auf den falschen Knopf drückt und das Ganze dann doch noch hoch eskalieren könnte?
Das kann man nie ausschließen. Also das ist ja auch die Gefahr, warum die Russen jetzt unbedingt diese Sicherheitsgarantien haben wollen. Weil was die Amerikaner machen, sie stellen ihre Raketen immer dichter in Russland auf. Und das, wenn die in die Ukraine stellen, ne, dann sind das, was ich noch, noch 5 Minuten Flugzeit bis Moskau. Das ist eine Riesengefahr, auch für einen Krieg aus Versehen. Ja, dass da irgendwelche Radarbilder kommen, Fehlermeldung, aber die sieht aus wie eine Rakete und einer sagt, ich habe keine Zeit zum Nachdenken, ich drücke auf den Knopf. So, das ist ja der Grund, warum die Russen jetzt diese Sicherheitsgarantien wollen und sagen, zieht den Scheiß von der Grenze weg. Ja, das ist die Krieg aus Versehen kann auch passieren. Und genauso kann auch irgendein Hitzkopf in Kiew, es gab gerade einen Bekloppten in Kiew, in der Ukraine, einen Wehrdienstleistenden, der ist mit seiner Kalaschnikow in der Kaserne rumgegangen, hat seine Kollegen erschossen. Stell dir vor, dass diese Bekloppte würde am Feuerknopf von einem Mehrfachraketenwerfer sitzen an der Grenze zum Donetsk. Ja, also und dann schießt der rein, haut da 20 Raketen ins Stadtzentrum von Donetsk und dann fühlt sich auf Donetsker Seite einer angefeuert, das zu erwidern. Also die Gefahr ist immer da. Und das ist ja der Grund nochmal, warum Russland genau das sagt. Wir müssen was tun, wir müssen da ein bisschen entflechten, ein bisschen Abstand voneinander haben.
Aber sind denn nicht die ein oder anderen westlichen Argumente auch legitim? Weil ich meine, aus westlicher Sicht, klar, Minsk II haben die letztlich zum Scheitern gebracht, entschieden, dass jetzt den Rosen in die Schuhe und so weiter und so fort. Das Framing ist völlig klar, liegt aber halt auch daran, dass beide Seiten natürlich da wenig in die Selbstkritik gehen, sondern natürlich immer in die Vorwurfshaltung gegenüber dem anderen. Das ist ja der Grund, warum wir da hier in den deutschen Medien oder westlichen Medien halt dieses Putin-Framing haben und über den eigentlichen Konflikt, über die Hintergründe und Ursachen da relativ wenig erfahren zu erfahren bekommt, sondern man framet halt Putin, ja, der böse, böse, böse. Und sicherlich ist das auch nicht alles nur aus den Fingern gesaugt. Ja?
Dann lass es doch mal weg von diesen Wolkengesprächen. Frag den Chat oder mach es auch so. Ein Thema nach dem anderen, gehen wir es durch, eins nach dem anderen. Gucken, das ist der Vorwurf, was ist dran?
Also ich wollte auf was völlig anderes hinaus. Ich wollte eigentlich, aber egal, ich bin gleich wieder da.
Ach, die Pizza ist da. Bist gleich
ja, wir machen heute aus der Reihe und ist nicht zu Hause, sondern im Homeoffice. Da muss natürlich dann auch ohne Mampf.
Nicht im Homeoffice, im richtigen Office.
Im Office, genau. Ohne Mampf kein Kampf. Also muss er sich da jetzt erstmal stärken. Aber dann, Thomas, ja, was hast du gemeint jetzt mit diesem? Gehen wir doch eins nach dem anderen durch, weil auch gerade hier im Chat kam, was ist eigentlich das Minsker Abkommen? Müssen wir das vielleicht nochmal kurz erklären für denjenigen, der das noch nie so auf dem Schirm hatte, in wenigen Worten?
Vielleicht, können wir gleich machen. Also, wie gesagt, was ich sagen wollte, ist, der Frank meinte eben, ob das Framing, ob nicht beide Seiten irgendwo ein bisschen Recht und Unrecht haben. und ob nicht auch den westlichen Vorwürfen was dran sein könnte. Ich habe damit keine Bauchschmerzen, aber dann müssen wir es konkret machen. Dann nennt mir die Sachen der Reihe nach, wo was dran sein könnte aus russischer oder westlicher Seite. Wir können jedes Thema besprechen. Also ich bin ja immer dann sehr für Konkretes. Das war mein Einwurf. Soll ich Minsker Abkommen noch mal kurz erklären?
Ja, ganz kurz. Wie ist das entstanden? Was war da der eigentliche Impuls dazu? Wann ist das entstanden?
Also 2014 hat der Bürgerkrieg angefangen, habe ich gerade erzählt. 6. April mit CIA-Chef Brennan am Tisch in Kiew. So, dann haben sie Krieg geführt und der Krieg lief nicht gut. Und dann gab es am Ende im Januar 15 ziemlich heftige Kämpfe, die für die Ukraine nicht gut gelaufen sind. Und dann hat man sich zusammengesetzt in Minsk. Das war eine Aktion von Merkel, eine der wenigen guten Aktionen von Merkel. Sie hat dann also in Minsk sich zusammengesetzt mit dem französischen Präsidenten Hollande, mit Putin und mit Poroschenko. Und im Nebenzimmer saßen die Rebellen. So, und dann haben sie das Minsker Abkommen beschlossen, das den Weg zum Frieden machen sollte. Und das Minsker Abkommen war relativ klar und einfach geschrieben. Es sind nur 13 Punkte, kann man auch ohne weiteres verstehen. Die Kernpunkte waren, Kiew gibt dem Gebiet im Osten einen Sonderstatus, eine gewisse Autonomie mit ein paar eigenen Rechten, verankert das in der Verfassung, also verhandelt das mit den Rebellen, verankert das in der Verfassung, also Verfassungsänderung. Kiew geht bei und verhandelt mit den Rebellen über Wahlen. Die Wahlen sollten Ende 2015 stattfinden, nachdem die Verfassung geändert ist. Mhm. Und sobald die OSZE, die die Wahlen beobachten sollte, sagt, jawohl, die Wahlen waren okay, am nächsten Tag werden die Gebiete zurück an Kiew gefallen. Ein relativ einfacher Friedensplan, dessen Umsetzung daran scheitert, dass Kiew den Sonderstatus nicht in die Verfassung schreibt, nicht in die Gesetze schreibt und den direkten Dialog mit den Rebellen ablehnt. Mhm. Kiew hat die Kernpunkte nicht umgesetzt. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber das ist jetzt der Weg zum Frieden.
Es wären ja eigentlich nur Vorteile gewesen für Kiew. Die Befriedung des Gebietes, dass auch Ruhe einkehrt insgesamt und trotzdem ist von Seiten der ukrainischen Regierung das nicht erfüllt worden. Gehst du davon aus, dass das eben auch auf Druck der westlichen Kräfte war, sprich CIA, USA, dass die gesagt haben, auf gar keinen Fall macht ihr hier einen Sonderstatus, wir brauchen das als schwelenden Konflikt, den wir dann irgendwann scharf schalten können?
Das sicher auch, aber der Punkt ist noch ein anderer und zwar nicht ganz unwichtig an dem Zusammenhang. Wir haben nach dem Maidan, das wird ja auch nicht erzählt in Deutschland, eine wirklich faschistoide nationalistische Regierung in der Ukraine bekommen. So, und deren Anhängerschaft, deren konntest du nicht verkaufen, dass die Ukraine dem Osten Autonomie gibt. Die wollten den Staat mehr zentralisieren und aus Kiew regieren. Und das Minsker Abkommen hat gesagt, nee, mach das mal ein bisschen föderaler. Mhm. Und das konnten die ihren eigenen Wählern und Unterstützern nicht beipulen. Also das war schon in der Ukraine schwierig. Weil eben ne, die nationalistischen Kräfte, die Regierung stellen, hätten damit ihre eigenen Anhänger vom Hof gejagt. Und die sind übrigens nebenbei schwer bewaffnet. Ne? Das sind ja diese freiwilligen Bataillone, die keiner so richtig kontrolliert. So, das ist blöd. Also das heißt, das war nicht nur der Druck der USA, den es sicherlich gegeben hat, aber es war eben auch innenpolitisch. Es war gar nicht mit dieser Regierung, die sich auf Nationalisten stützt, war sowas nicht umsetzbar. Also, aber gut. Das Minsker Abkommen selbst ist sehr einfach.
Also das Minsker Abkommen wurde auch auf Betreiben von Merkel damals eingeführt oder beschlossen, aber die Umsetzung ist primär nicht von der Rebellenseite verhindert worden oder von russischer Seite, sondern du sagst, Kiew hat sich geweigert, die maßgeblichen Punkte da umzusetzen.
Das kann jeder überprüfen. Ich meine, der Text des Abkommens ist nicht einfach zu finden auf Deutsch, aber er ist da. Zum Beispiel geht auf Wikipedia Minsk 2 und dann geht ihr runter, scrollt Artikel runter, Weblinks und dann klickt ihr drauf, da habt ihr den deutschen Text vom Abkommen. Also das kann man ja nachlesen. So, und da steht da alles drin. Und das ist jetzt nicht, ich sage das, sondern das ist objektiv. Du kannst es lesen und dann kannst du, das mache ich in Deutschland gerne. Wenn ich in Deutschland bin und dann Leute kennenlerne, du wohnst in Russland, wie kannst du nur? Böser Putin und so, sage ich, pass auf, denn ich gehe jetzt eine rauchen. Hier hast du das Minsker Abkommen, das ist nur anderthalb Seiten, überflieg das mal kurz und sag mir, wo du das Wort Russland findest und was Russland machen soll. Dann komme ich von der Zigarettenpause zurück und sehe einen sehr nachdenklichen Menschen, weil Russland wird nicht erwähnt. Aber es wird erwähnt, was Kiew tun muss. Zusammen mit den Rebellen. Aber wie gesagt, Kiew muss diese Gesetzesänderung machen. So, und das ist nicht getan worden. So einfach ist es.
So einfach ist es, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, worauf ich vorhin hinaus wollte, bevor mich der Pizzabote, der viel, viel, viel zu spät jetzt kam, ja, also wirklich.
Meiner ist noch gar nicht gekommen, will auch eine Pizza. Okay, erzähl weiter.
Ausgerissen hat. Worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben halt jetzt in westlichen Medien das Framing gegen Putin. Aber es geht nicht um Putin. Es geht um den Konflikt im Donbass. Und den hat Putin nicht herbeigeschrien, aber er ist halt jetzt derjenige, der angemessen reagiert hat, wenn man so will. Oh, jetzt muss ich noch Luft holen. Und ich bin jetzt gerade ganz runtergerannt. Und letztlich ist das doch das Problem, dass wir hier eben in unseren Medien überhaupt keine Berichterstattung über die eigentliche Sache haben, über die Hintergründe etc. pp., sondern es wird sich halt hier wieder sehr einfach, es wird sich sehr einfach gemacht, indem man eben gegen Putin schießt. Und es funktioniert deswegen, weil die Hintergründe, ja, all die Fakten, die du hier bringst, über die du recherchierst, hierzulande keine Sau interessieren.
Interessieren, ja, aber es berichtet keiner.
Also natürlich unsere Zuschauer schon, wir sind jetzt hier bei fast 10.000 und du hast 140.000 Leser am Tag, aber wie du in der letzten Sendung schon gesagt hast, sie haben Tropfen auf dem heißen Stein. Was ist ja, das schon?
Der Witz ist ja, die Menschen interessieren sich, aber die Tagesschau erzählt es ihnen nicht. Mhm. Du musst mal, ja, also nochmal, ich habe eine große Bitte und überprüf das alle, zeig mir, dass ich falsch liege. Welches deutsche Mainstream-Medium hat den Text von Minsk 2 veröffentlicht? Null. Den findest du auf Deutsch kaum. Du musst schon wissen, wo du ihn suchen musst. Darum habe ich es euch erklärt. Wikipedia, Minsk 2, runterscrollen, Weblink. Ja, da findest du ihn. Du findest ihn nicht in den Medien, weil die Medien gar nicht wollen, dass die Leute in Deutschland verstehen, worum es geht. Die wollen keine Fakten. Die machen diese emotionalisierten, Putin ist böse, Putin will Krieg, Putin ist das Monster, Putin ist der Satan.
Ja, aber
Emotionen, aber Propaganda, keine Fakten.
Gut, aber jetzt mal zu Putin selber. Ich meine, die Welt ist nun mal nicht schwarz-weiß. Ne? Das wissen wir ja. Und hier wird auch, sage ich mal, selbst von den gemäßigten Putin-Kritikern gesagt, naja, ein lupenreiner Demokrat ist es jetzt nicht. Ja? Was meinen Sie denn da konkret? Ich meine, es gibt ja viele Vorwürfe gegen Putin, die will ich jetzt auch gar nicht im Einzelnen irgendwie aufzählen und auseinanderklamüsern. Da bin ich jetzt auch gar nicht so faktenbasiert. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, dass bei sowohl dieser Krim-Krise als auch jetzt im Donbass natürlich auch ein geopolitisches Interesse dahinter steht. Also es ist nicht so, dass das Putin jetzt nur kosten würde, wie bei der Krim, hast du auch in der letzten Sendung gesagt, es hat sich überhaupt nicht gelohnt für die Russen, das war
schon teuer da. Habe ich so nicht gesagt. Nee.
Naja, aber so in die Richtung ging es schon.
Nein, ich habe gesagt,
es ist nicht. Ich will auch gar keine Wortklauberei wieder machen.
Nein, bitte korrekt. Ich sage nicht, dass es nicht gelohnt hat. Ich sage, es war schweineteuer. Zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, aber dass es sich auch gelohnt hat, hast du trotzdem nicht gesagt. Ja. Dass es um den Zugang zum Schwarzmeerhafen, Sevastopol und so weiter geht. Natürlich gibt es da auch Vorteile, weißt du. Und der Donbass, Kammer Europas wurde mal gesagt. Und da geht es auch um Rohstoffe etc. pp. Also man kann jetzt nicht sagen, das sind jetzt die reinen Friedensengel und Friedensbotschafter, die aus rein humanitären Interessen da jetzt den Donbass sichern, oder? Es steckt schon noch mehr dahinter.
Ja, nochmal, die Russen wollen den Donbass nicht haben. Wenn sie ihn haben wollten, hätten sie sich 2014 genommen, mit der Krim zusammen.
Ja, dann wäre es ja aber ohne diesen ganzen Kladderadatsch und Minsk und so weiter und so fort, würden ja selbst wir dann hier sagen, na, Moment mal, das geht nicht. Aber jetzt, nachdem sie 7 Jahre lang sozusagen Minsk mitgemacht haben, ihren Teil der Abkommens sozusagen erfüllt haben, haben sie jetzt natürlich die Legitimation, so zu handeln, ja.
Ob sie die Legitimation haben, ist eine andere Frage. Die Frage ist
erstmal,
die Frage ist erstmal, was wollen die Russen? Wenn sie den Donbass hätten haben wollen, hätten sie sich 2014 gegriffen. Zusammen mit der Krim, hätte keiner verhindert.
Na, die Krim haben sie sich gegriffen.
Die Krim haben sie sich gegriffen, Donbass nicht. Ist ja nicht so, dass die Russen sich darum gerissen haben, den Donbass jetzt irgendwie anzuerkennen. Sie haben es ja sogar 8 Jahre lang verweigert, ihn anzuerkennen. Man muss ja wirklich sehen, warum das jetzt passiert ist. Das habe ich am Anfang der Sendung erklärt. Weil Kiew jetzt offen nicht mehr umsetzt, das Abkommen. Deutschland, Frankreich sind auch offen von dem Abkommen abgerückt. Gleichzeitig tauchen da plötzlich NATO-Basen der Ukraine auf. Die sind schon da, nennen sich Ausbildungsmissionen. Und das in der Kombination, haben die Russen gesagt, jetzt reicht's. In der Kombination hat es irgendwann gereicht. Und es ist ja nicht so, dass die Russen nicht gesagt hätten, das ist unsere rote Linie, da geht's nicht. Ja, Donbass angreifen, rote Linie, NATO-Basis in der Ukraine, roter Linie. Ist alles schon da. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Russen irgendwann auf den Tisch hauen. Mhm. Können wir jetzt diskutieren, wie richtig oder falsch das war, aber es ist zumindest nicht unverständlich und nicht überraschend. Es ist alles mit Ansagen.
Ja.
Dass das alles so schnell umgesetzt worden ist, wundert dich das oder ist dann einfach das Ganze mit Konsequenz? Also gestern wurde es beschlossen, wurde die Ratifizierungsurkunde unterschrieben von Putin und heute hat sogar die Duma schon alles unter Dach und Fach gebracht. Also
Die Duma hat doch vor einer Woche schon den Präsidenten aufgefordert, das zu machen. Die stand Gewehr bei Fuß.
okay, die haben dann nur noch, das Parlament hat heute auch mit großer Mehrheit dem
Die
Ganzen
haben vor einer
zugestimmt,
Woche
ja?
am Dienstag mit großer Mehrheit den Präsidenten aufgefordert, die Republik anzuerkennen. Dass die jetzt seine Entscheidung bestätigen, ist jetzt keine Überraschung.
Ja, ist klar.
Die haben es vor
Ja,
einer Woche gefordert, mit großer Mehrheit.
wir haben gestern Videos gesehen, die du uns auch gezeigt hast. Auf deiner Seite hast du auch etliches geschrieben heute Nacht. Also, wie wird es auf Seiten der jetzt anerkannten Republiken gesehen, das Ganze?
Die
Was?
feiern, die
Ja,
feiern.
Feuerwerk und Partystimmung, ja.
Die feiern. Also ich habe jetzt direkte Kontakte dahin, die feiern. Die sind richtig gut drauf. wenn du mit denen jetzt im Chat guckst, die feiern.
Was erwarten die sich jetzt oder was hoffen die, was sich
Frieden.
jetzt ändert da unten?
Frieden. Ganz simpel. Die hoffen, dass die Bombardierung durch die Ukraine aufhört, weil die Ukraine Angst hat, dass sie russische Soldaten treffen könnte. Die erwarten sich, dass dieser Krieg vorbeigeht nach 8 Jahren.
Das hat ja Lavrov auch gesagt, ja. Also die Erwartung beziehungsweise auch die Hoffnung liegt darin, dass sich das jetzt,
Genau.
nachdem die russischen Truppen den Donbass gesichert haben, ja, dass sich das dann abkühlt, weil eben, das hast du ja vorhin auch schon die ganze Zeit beschrieben, weder die NATO noch die USA noch Kiew, weil sie es gar nicht leisten können, da Interesse haben an einem größeren Konflikt. Und darauf spekuliert halt auch Russland und wahrscheinlich wird es dann in naher Zukunft zumindest erstmal so laufen.
Wie gesagt, wenn in Kiew kein Irrer jetzt meint, er muss es versuchen, dürfte sich das in den nächsten ein, 2 Wochen sehr beruhigen da. Und das ist das, worauf die Menschen im Donbass seit 8 Jahren warten. Das ist ganz banal. Frieden. Ihr müsst euch vorstellen, seit 8 Jahren wird geschossen. Seit 8 Jahren passiert es, dass du dein Kind zum Kindergarten bringst und nachmittags einen Anruf kriegst, hier sind Granaten eingeschlagen, holen Sie mir Ihr Kind ab. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert.
Richtig.
So, das sind Sachen, da hört der Spaß auf. Das mögen die Leute nicht. Genau.
Gleich nochmal zurück zu der Situation im Donbass, aber was mir gerade durch den Kopf durchgeht, wenn jetzt die NATO nicht angreifen kann, wenn die EU auch sagt, ja, wir unterstützen ein bisschen, aber keine richtigen Truppen, wenn jetzt da also nicht die große Eskalationsspirale losläuft, was ist denn dann der Vorteil des Westens, jetzt Russland hier da so zu drangsalieren oder als den Bösen hinzustellen? Das machen sie ja sowieso. Und auch die Sanktionen werden, wie wir vorhin schon gesagt haben, meistens nur den Westen, sprich Europa, treffen. Warum dann jetzt? Ist es die große Ablenkung, um die auslaufende Pandemie jetzt irgendwie zu kaschieren?
Ich weiß es nicht. Also erstmal ist der Unterschied der Westen, da muss man trennen zwischen, ne, Europa und USA. Europa tut das alles sehr weh wirtschaftlich, den USA nicht.
Die profitieren eher davon.
Die profitieren eher logisch. Allein schon, was sie jetzt für höhere Preise für Frackinggas kriegen, wenn sie die Preise hochtreiben. Wir haben doch das alte Spiel schon lange, also das Ziel. Du brauchst einen Feind. Du musst den Menschen erklären, ihr sollt doch 2% eures BIP für Bundeswehr ausgeben. Die ganze NATO soll das machen. Das ist mehr Geld, als ihr früher im Kalten Krieg ausgegeben habt für die blöde Armee. Ja, wofür? Ihr braucht einen Feind. So, der Islamismus reicht nicht mehr als Feind, so mit Afghanistan, als hat alles nicht geklappt. Jetzt Russland wird aufgebaut als Feind. Das ist das Medientheater. Ihr braucht einen Feind, damit ihr versteht, dass eine Lambrecht, eine von der Leyen oder eine AKK euch erzählen, wir müssen jetzt aber sofort noch 5 Milliarden mehr in die Bundeswehr packen. 1,5 Milliarden mehr für eine Grundrente haben wir gar nicht.
Ja, aber
Ja, so, das ist mal das Grundrauschen. Du brauchst dieses Feindbild, um den Leuten zu erklären, es geht um Geld, es geht um Rüstungsausgaben. Ja, wenn du ein Rüstungsetat hast, dann musst du das Geld irgendwo ausgeben, du kaufst Waffen. So, das ist erstmal Geld. So, und der Rest ist dann schon Kleinkram jetzt, ne? Die Frage ist eben aktuell, warum wird das befeuert? Du kannst das Russlandbild, das Feindbild weiter aufbauen, nicht? Kannst morgen sogar 3% vom BIP für die Bundeswehr fordern.
Weil
Ja,
die
und dann noch
Bereitschaft auch größer ist, das dann zu tun, wenn die
ja,
Drohkulisse
dann kannst du
größer wird,
jede
ja.
Patronenhülse vergolden, wenn du Lust hast. So, und dazu brauchst du, wie gesagt, das Feindbild. Und jetzt nebenbei, für die USA freuen sich, Nord Stream 2 wird geplättet. Super. Es spielt den USA in die Hände, den Europäern nicht so sehr, aber wen interessieren die Europäer?
Dauerhaft geplättet, weil wenn es hier kalt wird und kein Gas mehr da ist, glaubst du selbst dann, dass dann niemand mehr sagt, hey, schalte die scheiß Leitung ein, da ist, kommt doch das Gas rüber.
Ja, seit wann interessiert es denn die Politiker, was das Volk will?
Ja, gute Frage.
Ja, also wir können die Liste auch mal wieder aufmachen, was alles bei euch gemacht wird, was das Volk nicht will. Wie war das mit Rente mit 67? Wie war das damals mit Hartz IV? Wie war das mit der Euro-Einführung? Wie war das mit Bankenrettung, Auslandseinsätze, Bundeswehr? Waren alles Sachen, für die es nie eine Mehrheit gegeben hat. Wen interessiert das jetzt?
In westlichen Medien wird berichtet, Putin warnt vor einem Atomkrieg von der Ukraine aus.
Folgendes, das ist auch wieder stark übertrieben, weil, das haben sie bei euch auch nicht berichtet. Seht ihr auf meiner Seite. Selenskyj war auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und was hat Selenskyj da erzählt? Er hat erzählt, er möchte die Ukraine atomar bewaffnen. Ist jetzt keine russische Fantasie, war in München. Haben sie bei euch nicht berichtet. Und die Ukraine könnte das machen. Sie hat 5 Atomkraftwerke, 16 Reaktoren. Sie kann waffenfähiges Plutonium herstellen, theoretisch. In Kharkov, in der ukrainischen Stadt Kharkov, gibt es immer noch das Atom, das Kernforschungsinstitut, wo auch in der Sowjetunion schon Atomforschung war. Die Ukraine hat auch wenn das alles am Boden liegt, aber sie hat es noch, sie hat die alte Raketentechnik der Sowjetunion. Also die Ukraine könnte rein technisch eine Atombombe bauen und auch eine Rakete zusammenschustern wieder, mit der sie die Dinger abschießen kann.
Aber das geht jetzt nicht in Haruk-Aktion, da braucht man schon eine gewisse Zeit und Vorlauf.
Klar,
ne?
Also klar. Und wenn die westlichen Medien jetzt eine Horrormeldung machen, dann sagen sie wieder, Putin spinnt, weil sie vergessen euch zu erzählen, dass das Ganze daherkommt, dass Selenskyj gesagt hat, er will Atombomben.
Ganz kurz auf die Zahl geguckt, ich sehe gerade in der Chat, ja, 10.000, das ist ja fantastisch, wirklich. Also nochmal ein Gruß nach draußen an alle Spender und die jetzt zuschauen. Okay, das Thema ist heiß, deswegen sitzen wir auch heute hier. Aber dass das auf so großes Interesse stößt, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Ich wäre mit 5.000 schon zufrieden gewesen. Einen Gruß an die ganze Community. Also wir fühlen uns hier verbunden in dem Versuch, das Ganze einzuordnen, zu analysieren und daraus vielleicht auch ein bisschen schlauer zu werden. Was ich jetzt zumindest schon mal mitgenommen habe, Thomas, ist, dass es nicht unmittelbar kracht. Also das ist jetzt der Gedanke. Heute früh ging es mir deutlich anders, wenn ich ehrlich sein muss. Da war ich noch innerlich so, oh Gott, was heißt das jetzt schon wieder? Wir können es natürlich irren, das haben wir auch gerade festgestellt, wenn irgendein Bumskopf da auf den falschen Knopf drückt. Aber zumindest ist es wohl ein großes geostrategisches Geplänkel vom militärisch-industriellen Komplex, der, so deine Worte vorhin, hier eine neue Drohkulisse aufbauen möchte, um eben auch einen Grund zu haben, neue Waffen, neue Munition, neue Bomben zu verchecken.
Ja, ja, was wäre denn, wenn morgen alle Medien sagen, Russland ist eigentlich, ja, Russland ist im Grunde ein friedliches Land und die Chinesen tun auch keinem was. Wofür dann die Waffen? Dann würden doch die Leute sagen, hey, wie wäre das mit Schulen? Es fallen ganz viele Stunden
neue aus. Neue Brücken, Schwimmbäder, Bibliotheken.
Ja, wie ist das mit dem Gesundheitssystem, Zuzahlungen, Krankenhaus, Wartezeiten? Hallo, wir hätten da gern.
Pflegedienst. Um
Gottes Willen, geht nicht. Das Geld muss in Waffen gehen. Also das, ne, das ist so banal, aber es ist eben leider Gottes so einfach.
Ja, apropos einfach, ich will es trotzdem noch mal ein bisschen wieder simplifizieren. Dieser ganze Konflikt im Donbass hat natürlich vor allen Dingen 2014, als er begann oder richtig Ausdruck bekam, begonnen. Und ich weiß nicht, wie wichtig das ist jetzt für unsere Zuschauer oder generell, da nochmal auf die Hintergründe einzugehen, warum eigentlich die Menschen im Donbass sich viel mehr russisch fühlen als eben ukrainisch. Das liegt ja nicht nur daran, dass sie Russen sind, größtenteils, sondern dass eben 2014 eine Menge Ereignisse letztlich auch dazu geführt haben. Und vielleicht mal so eine kleine Chronologie. Du kannst mich natürlich gerne berichtigen, ja, aber
mache ich ja, wenn ich will.
Wir zeigen ja im Anschluss noch den Film Ukrainian Agony, der da auch nochmal so ein bisschen auf die Hintergründe 2014 eingeht. Also mit dem Maidan, der in den westlichen Medien ja als so geframed wurde, dass eine friedliche Demonstration brutal von der Polizei niedergeschlagen wurde, aber das exakte Gegenteil war ja im Endeffekt der Fall. Es eskalierte, es fielen Schüsse, bis heute ist es nicht bis ins letzte Detail aufgeklärt, aber westliche Agenten haben da auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Letztlich kam es zu einem Putsch, der eher pro-russische Präsident Janukowitsch wurde abgesetzt. Es kam ein Konglomerat aus Transatlantikern, Januzek und so weiter dort ans Ruder, die Ukraine im Prinzip erstmal umgekrempelt gemacht haben, NATO-freundlich gemacht haben und so weiter und so fort. Und von Anfang an war auch klar, dass vor allen Dingen eben der östliche Teil des Landes der Ukraine, eben der Donbass, wie auch die Krim, sich wohl eher gegen diese Strömung, gegen diese neue Strömung nach der Orangenen Revolution, dann, die er damit begonnen hatte damals.
Das war der Maidan, die Orangenen Revolution war 10 Jahre.
Der erste Maidan war die Orangenen
Revolution. Ja, 2006, wenn das war. Genau. Also ich will ein bisschen was hinzufügen. Weil wir müssen also jetzt kurz, ich versuche es ganz kurz zu machen, ich habe dieses Ukraine-Buch geschrieben. Also der Witz ist folgender, es ging ja um dieses Assoziierungsabkommen mit der EU offiziell. So, und heute heißt es, der Maidan ist gekommen, weil die Janukowitsch, der Präsident, das nicht unterschreiben wollte. Mhm. Schon das ist gelogen. Ich bitte jeden, geht auf die Seite des Bundestages. Ich meine, es war der 21. November 2013. Da hat Merkel eine Regierungserklärung abgegeben, weil wir erinnern uns, ne, damals war Timoschenko im Gefängnis und im Westen haben sie geschrien, Menschenrechte, Ukraine, ganz schlimm. So, und da hat Merkel, das Abkommen sollte unterschrieben werden, ich glaube am 25. November. Da hat Merkel am 21. oder 19. November gesagt, im Bundestag, wir sind nicht sicher, dass wir das mit dem unterschreiben können. Ja, und jetzt musst du überlegen, was soll der Janukowitsch sagen? Der hat ein Abkommen, das eigentlich für die Ukraine eh schon nicht allzu sehr von Vorteil ist. Und dann kann es sein, dass er nach Riga fährt zu der Unterzeichnung und die sagen vor laufender Kamera, nö, mit dir nicht. So, dann hat er gesagt, okay, pass auf, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir eben jetzt keine Unterzeichnung und verhandeln nochmal nach. Mehr hat er nicht gesagt. Daraus wurde gemacht, der will nicht unterschreiben und daraus haben sie den Maidan geblasen. Das ist schon mal, schon da war ziemlich viel Lüge und Manipulation dabei. Und sobald der Maidan angefangen hat, in der Ukraine wussten sie ja, wer da auf dem Maidan war. Das waren Nationalisten, das waren die, bei uns wären das Skinheads, die würde man vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Und das wussten die Leute in der Ukraine. Und es gab, das hat im Westen nie einer berichtet, es gab seit Anfang Dezember 13, die ganze Zeit, während die westlichen Kameras auf Maidan geguckt haben, gab es in Ostukraine, und das war nicht nur Donetsk und Lugansk, das war Charkow, Odessa, die ganze Krim, überall, in ganzen Ostukraine, gab es jeden Tag Anti-Maidan-Demos. Es gab eine riesige Anti-Maidan-Bewegung. Also schon da war zu sehen, wie diese Geschichte die Ukraine zerreißen will.
Mhm. Odessa so. War da nicht dieses eine schlimme Ereignis, wo sie das Gewerkschaftshaus abgefackelt haben mit 40 Toten und sowas?
Ja, 40 ja. Menschen lebendig verbrannt. Ja, das
war auch in Odessa. Hm? 40?
Über 40, fast 50. Mhm.
Also inoffiziell, aber das sind dann bestimmt auch wieder russische Fake News, ja, waren das an die 200. Also das haben dort einige Ärzte vor Ort damals auch.
Ja, das ist übertrieben. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es waren ganz hässliche Geschichten, die da gelaufen sind an dem Tag in Odessa. Es sind auch nach russischen Angaben 48, glaube ich. Also da haben sie am Anfang wahrscheinlich ein paar Leute übertrieben oder Panik gehabt. Also es sind offiziell... Ich glaube 48. Der Witz ist an der Geschichte, und das, wie gesagt, Odessa hat ja in den westlichen Medien nie eine Rolle gespielt. Das war nach dem Maidan, das war ja schon diese super freundliche demokratische Maidan-Regierung, die dann eine riesen wilde Bande, Schlägerbande mit Nazis hingeschickt hat, die eben ein Anti-Maidan-Protestcamp vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa gesprengt haben, wirklich, und die Leute ins Gewerkschaftshaus getrieben und das mit Molotow-Cocktails angezündet.
Harmlos formuliert.
Ja, ich sag's jetzt mal
kurz. Die sind vorher noch in das Gewerkschaftshaus rein und haben die Leute totgeprügelt.
Ja, und die haben auf Leute geschossen, die aus dem Fenster springen wollten. Da waren ganz hässliche Sachen, ich weiß. Der Punkt ist eben der, das war übrigens auch ein Teil von Putins Rede gestern. Er hat das erwähnt. Mhm. Und Putin sagte, dass diese Sache, die Tragödie von Odessa bis heute nicht untersucht wurde, nicht aufgeklärt wurde. Er sagte, aber wir kennen jeden Täter beim Namen und wir finden euch. Mhm. Wir bringen euch vor Gericht.
Aber dieses Ereignis war natürlich auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass viele Leute aus dem Osten der Ukraine gesagt haben, mit diesen Schlägerhorten möchten wir nichts zu tun haben, wir orientieren uns eher nach Osten. Ja.
Ja, das war ja darum, also das war alles, also Odessa war Anfang Mai, also 6. April haben sie mit der Antiterroroperation angefangen. Da sind ja noch Teile der ukrainischen Armee zu den Rebellen übergelaufen und gesagt, wir schießen nicht auf unsere Leute. Mhm. So, und in diesem ganzen Gemengelage, wie sie diesen Bürgerkrieg wirklich mit Gewalt aus Kiew losgetreten haben, ne, weil es beim ersten Anlauf nicht richtig geklappt hat, es gab mehrere Anläufe. Und in die Zeit fiel auch Odessa. Das war alles so dieser Monat, diese Zeit April, Mai 2014. Und nebenbei gesagt, auch das empfehle ich als Lektüre, es gibt vom UNHCR Menschenberichte aus der Ukraine alle zweimal im Jahr. Und in jedem dieser Menschenrechtsberichte kannst du nachlesen, dass das UNHCR, es ist wieder keine russische Propaganda, das UNHCR kritisiert Kiew in jedem der Berichte dafür, dass erstens die Tragödie von Odessa nicht aufgeklärt wird und zweitens die Todesschüsse vom Maidan nicht aufgeklärt werden. Sagt das UNHCR, sagen nicht die bösen Russen.
Okay. Ja. Gott, das ist schon wieder so 8 Jahre her. Ich weiß noch genau, wie ich diese Bilder gesehen habe, diese Ich will es jetzt gar nicht, die Bilder will ich jetzt gar nicht beschreiben. Das hat sich auf jeden
Sie
Fall
kommen heute noch. Ja. Ich möchte noch mal daran erinnern, im Anschluss an diese Sendung zeige ich auf Nuviso TV in einer Premiere, also sprich mit Live-Chat, ja, um die Dramaturgie zu steigern, diesen Film, der wirklich sehr, sehr eindrücklich ist. Ich habe mir den vor der Sendung jetzt auch noch mal angeguckt. Und ich hatte feuchte Augen dabei, ja. Also und ich habe den geschnitten, ich kenne die ganzen Bilder, aber ich habe den, glaube ich, 2-3 Jahre nicht gesehen. Wäre ich gleich fast emotional, ja.
Der Film ist heftig.
Der ist richtig heftig und ich habe damals wirklich sehr, sehr mit mir kämpfen müssen, weil in dem Film bekommt man schon krasse Bilder zu sehen, aber ich habe das Rohmaterial, das ist immer noch hier eingebrannt. Und ich bin einiges gewöhnt nach 8 Jahre brisant Tagesschau. Ja. Ich habe einige verkohlte Leichen in Autos sitzen sehen. Aber das ist wirklich extrem bewegend und im Endeffekt zeigt der Film auch das, worum es letztlich geht. Ja, Krieg ist scheiße. Die Erkenntnis ist jetzt nun wirklich nicht neu, aber die reift eben erst wirklich in dir, wenn du ihn selber erlebst. Ja. Und ein Film ist, sage ich mal, das, was emotional vielleicht noch am ehesten an das rankommt, ja. Obwohl ein Film vorbei ist, wenn er vorbei ist. Ja. Dann kann man wieder zu Hause schön auf der Couch sitzen, aber wenn es dich selber trifft, und da sind wir hier auch in Mitteleuropa nicht frei davon und auch du in St. Petersburg nicht, dann sollte man sich vergegenwärtigen, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Ja. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen jetzt, deswegen bohre ich auch so drauf rum, mit der Frage, was machen wir denn jetzt? Ja? Wie bauen wir denn Brücken für gegenseitiges Verständnis, dass sich die Fronten eben nicht verhärten, die Putin-Hasser und Putin-Versteher eben nicht in zwei Lager verwandeln, die am Ende wirklich nur noch mit dem Knüppel aufeinander zugehen können? Weil ich sehe, dass wir uns dieser Situation nähern und da sind eben irgendwelche transatlantischen Global Leader, Trampolinspringerinnen nicht wirklich hilfreich, weil die permanent nur Öl ins Feuer gießen. Ja, auch wenn sie sich rhetorisch natürlich diplomatisch geben, etc. pp. Aber was machen wir?
Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich kann immer nur eins empfehlen, Emotionen raus, Fakten. Und wenn ich jetzt bei Medien sehe, dass sie nur emotional rumtrommeln, ne, würde ich mich, und anstatt eben nur zu erzählen, das sind die Fakten, hier sind die Links dazu, könnt ihr überprüfen, dann würde ich sagen, das ist das falsche Medium. Und wir sollten uns wieder auf Fakten runterkommen. Da habe ich vorhin ja auch eingebremst. Wenn's was, ne? Dann lass uns die sagen, besprechen. Jedes einzelne Thema. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Wir müssen bei der Sache bleiben und nicht nur mit Begriffen wie der ist böse, der ist gut. So kommst du nicht weiter. So werden die Leute ja in Kriege getrieben. Also wir müssen weg von diesem Gut-Böse-Schema. Wir müssen hin zu Fakten. Wir müssen hin über die Fakten reden, die Fakten beurteilen. Und dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Also leider Gottes, und das ist wirklich das Traurige, die westlichen Medien sind im Augenblick keine Brückenbauer, sie sind reine Hetzer und das ist bitter.
Also hier wird schon mal gemeldet, Bild-Zeitung meldet, dass der Gaspreis sich verdoppeln könnte. Es werden Konsequenzen gegen Schröder gefordert, weil eben ganz klar diese deutliche Absage Nord Stream 2 natürlich dann auch aufgearbeitet werden muss. Ja. Das Weiße Haus nennt das Vorgehen von Russland den Beginn einer Invasion. Also auch hier wird eine verbale Aufrüstung, das Ganze. EU-Außenministerstaat, ich mache jetzt gerade nur, ich habe bei Google News jetzt gerade mal ein paar Schlagzeilen im Auge. Außenminister der EU-Staaten stimmen Sanktionen gegen Russland zu und so weiter und so fort. Oh, hier, ganz toll. Putin-Rede, Körpersprache-Experte analysiert, darum hält er sich krampfhaft am Tisch fest. Okay, dann wird natürlich dann auch noch in diese Richtung gegangen.
Also, ja, aber das ist das, was ich meine. Das ist dieser emotionale Scheiß. Das hat mit der Sache nichts zu tun. Genau. Es wird nur wieder gesagt, der Typ ist böse, weil er sich am Tisch festhält. Was hat das mit der Sache zu tun? Und das ist die Propaganda, von der ich rede, die westlichen Medien betreiben. Das ist genau das, und wenn wir über Brücken bauen reden, dann müsste man als erstes so einen Scheiß verbrennen. Also nicht verbrennen, aber zumindest mal ignorieren. Ja? Weil es geht nicht. Das sind die Kriegshetzer. Die machen die Menge mit Emotionen heiß, anstatt zu sagen, worum geht's? Was ist das Thema? Das macht mich wütend, sowas.
Wenig Corona gerade, sehe ich gerade in den Nachrichten. Und das ist das, was wir da auch vermutet haben, ja, dass jetzt dieses zweijährige Narrativ so langsam seinen Schrecken verliert und jetzt muss hier geopolitisch tagesaktuell auf ein anderes Thema umgeschwenkt werden, damit die Leute in einer permanenten Angst bleiben.
Der Rest, Putin hat Corona beendet, meinst du?
wenn man es jetzt so ausdrücken möchte, ja, natürlich, ja, so. Also ich habe natürlich jetzt auch schon etliche andere Artikel heute gelesen, die das Ganze einordnen auf Net News Express. Net-News-Express.de ist mein täglicher Nachrichtenüberblick. Wer es noch nicht kennt, es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Da wird auch aus allen Richtungen immer wieder was reingeschmissen. Und da findet man natürlich dann sehr viele gute kritische Artikel auch. Aber auch von Heise und von Telepolis kommt da irgendetwas. Da könnt ihr euch wirklich einen ziemlich guten Eindruck machen. Und zwar alle, oh, jetzt schade, nur noch 9.926 Zuschauer. Wo sind die alle hin? Ja, nee, die Einordnung dieses Ganzen, das ist ja das eigentliche Anliegen von uns heute, ja, dass wir versuchen zu verstehen, was das jetzt für uns bedeutet, außer dass der Gaspreis höher wird und das uns natürlich alle im Geldbeutel trifft.
Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, vorhin am Anfang der Sendung noch nebenbei, stellte einen Artikel raus, da, und ich habe über das Gas auch gerade nochmal geschrieben, über diese Nord Stream 2-Geschichte. Es ist ein Schuss ins Knie. Und wie gesagt, wenn man mit Fakten arbeiten würde, muss ich sagen, dann würde von dem, was im Westen die Medien erzählen, die Politiker nicht viel überbleiben. Das ist das Blöde dabei.
Wenn man es genau nehmen würde. Ja.
Wenn man zumindest mal auf die Fakten gucken würde. Ja,
Meinst du dieses Dokument, was jetzt plötzlich aus der Versenkung aufgetaucht ist und den russischen Vorwurf stützt,
Das
ist
ist
eine
eine spannende Geschichte.
Nebelkerze, ja, dass man das sozusagen jetzt vorhalten kann, um nicht gänzlich einseitig zu sein? So könnte das so eine Nebelkerze sein.
Das ist lustig. Offensichtlich, und das muss man nochmal überprüfen, ist es so, dass dieses Dokument, also für alle, die es nicht wissen, worum es geht, der Spiegel hat einen Artikel geschrieben, es wäre plötzlich ein Dokument aufgetaucht in britischen Archiven, das beweist, ups, ja, die NATO war und die USA waren wohl doch nicht ehrlich zu Russland. Sie haben Russland damals bei der deutschen Wiedervereinigung versprochen, die NATO nicht nach Osten auszudehnen. So, ist jetzt nicht neu, hat der Spiegel aber jetzt gerade nochmal den Artikel gebracht, oder haben wir noch ein Dokument gefunden? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses britische Dokument aus britischen Archiven. Darüber hat nicht die britische Presse berichtet, sondern der Spiegel.
Was erstaunlich ist, oder?
Was erstaunlich ist. Und was ich auch erstaunlich finde, in dem im russischen Fernsehen übertragenen Sitzung vom russischen Sicherheitsrat vor der Anerkennung des Donbass, da hat der Sicherheitsrat, jedes Mitglied hat sich geäußert, da wurde das erwähnt. Da wurde das erwähnt, dass der Spiegel plötzlich diesen Artikel hatte. Das fand ich lustig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Signal war. Wie gesagt, ist jetzt wirklich nur spekulativ, lege mich nicht fest. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das wohl ein Signal war in Richtung Russland. Es gibt ja auch viele solche Signale, die eben über Medien gesendet werden. So eine Art leichtes Versöhnungssignal, wie auch immer. Es kam zu spät, wenn es denn so war.
Könnte das vielleicht auch nicht nur ein Signal in diese Richtung sein, sondern vielleicht auch an die eigene Bevölkerung, dass man sich hier vielleicht noch so einen Notausstieg, so einen argumentativen Notausstieg schafft, den man sonst nicht hätte, weil wenn man sagt, ich meine, die Ukraine sagt, wir treten keine Gebiete ab. So, im Endeffekt wird aber genau das geschehen. Ja, da schafft Putin ja im Moment die Fakten. So, und dann war das ja wieder alles nur heißes Geplupper, um dann zumindest so eine Ausrede zu haben wie, naja, gut, aber so ganz Unrecht hat er ja nicht, der Putin. Ja? Weil wir haben hier dieses Dokument und so weiter, dass man sich dann wenigstens, also dass man vielleicht noch irgendwo sein Gesicht bewahrt, so dass man sich dieses Argument im Vorfeld zurechtlegt.
Das glaube ich nicht. Also ich nenne das immer Feigenblattartikel. Es gibt immer mal wieder bei den Medien, was ich Feigenblattartikel nenne, also zwischen den 40 Artikeln, die alle sagen, Russland und Putin sind böse, findest du immer mal irgendwann dann ab und zu einen, der sagt, naja, ganz so ist es nicht. Ja? Also bei ganz vielen Themen. 40 Artikel machen das Hauptnarrativ und in einem steht mal zwischendurch die Wahrheit. Die Medien können da sagen, wir haben es ja berichtet. Ja, aber dass das wirklich was für die deutschen Leser eine Aussagekraft hat, denke ich nicht, weil wenn sie es so meinen würden, dann müssten sie ja nicht nur einen Artikel schreiben und sagen, ups, wir haben dann Dokumentchen gefunden, sondern müssten einen großen Aufreißer machen, Spiegel, Titelblatt für die nächste
Kommt
Woche
vielleicht,
Ausgabe, mit
kommt
den
vielleicht.
Worten Scheiße, wir lagen falsch und so weiter. Das passiert ja nicht.
Nee, das in der Form wird es mit Sicherheit nicht
Nee,
passieren.
und
Aber
darum ist das, was du sagst, mit so einem Signal ist Quatsch. Wenn sie wirklich jetzt was gelernt hätten, müssten sie sagen, Scheiße, wir wussten es nicht, aber wir haben falsch gelegen, in Wirklichkeit ist es so und so gewesen. müssten sie, nachdem sie 20 Jahre das gleiche, die gleiche Lüge erzählen, müssten sie zumindest eine Titelstory machen. Machen sie nicht. Feigenblattartikel. Zwischendurch eingefordert und wenn du den Spiegel vorwirfst, er hätte nie berichtet, sagt er, haben wir, gut versteckt, aber wir haben es
gesagt. Aber als Signal in Richtung Russland soll es dann taugen, oder wie?
Jetzt was anderes. Die Frage ist, ob ich was für die öffentliche Meinung mache, dann muss ich es mit aus allen Rohren trommeln. Ein Beispiel. Es ist absolut bekannt aus den Geschichtsbüchern, dass wir hatten 83 die große Raketenkrise, wo die Russen der Meinung waren, die USA fangen den Krieg an. Da saßen in DDR saßen die Bomber mit laufenden Motoren und untergärigen Atombomber bereit, loszufliegen, weil der Reagan so furchtbar gezündelt hat. Und was haben die Amerikaner gemacht? Als eines der Signale an die Sowjetunion, dass nein, nein, hier passiert kein Krieg, ist Reagan auf seine Ranch gefahren und hat vor Reportern seine Pferde gefüttert. Einfach um zu zeigen, der Präsident ist entspannt, er ist hier, das ist live, er ist nicht in Washington, er unterschreibt keine Befehle. Das sind kleine Signale, die sie in die Medien senden. Das ist die eine Sache, was du für einen Analysten in die Medien schreibst und das andere, was du mit der öffentlichen Meinung machst. Das sind völlig zwei Paar Schuhe.
Ja.
Und darum, also ich habe das nur als Vermutung in den Raum gestellt, weil ich es eben spannend fand, dass dieses britische Dokument nicht in britischen Zeitungen, sondern im Spiegel erwähnt wurde und dass ausgerechnet in Russland der Spiegel auch noch von den Regierungsmitgliedern Russlands erwähnt wurde mit diesem Bericht. Mhm. Klingt für mich so, als ob, muss nicht sein. Ich sage, das war jetzt nur eine Vermutung. Mhm. Aber dass sowas passiert, ist bekannt. Also, dass solche Signale über Medien gesendet werden, ist bekannt. Otto Normalverbraucher versteht sie nicht, aber die Angesprochenen wissen, worum es geht.
Okay, jetzt trinkt er, jetzt kann ich was sagen. Ich will dich gar nicht unterbrechen. Es ist nur schwierig, dich in deinem Redeschwall manchmal so im richtigen Moment zu erwischen. Ich kenne dich ja. Auf Telepolis habe ich eine Schlagzeile gesehen, warum Putins Donbass-Coup auch in Russland umstritten ist. Und daraufhin die Frage, wie ist denn in der russischen Medienwelt das Ganze aufgenommen worden? Hast du auch kritische Stimmen in Russland irgendwo wahrgenommen? Irgendjemand, der sagt, Moment Leute, hier läuft einiges schief, oder ist unisono hinterher dem Präsidenten?
Also natürlich gibt es auch in Russland die Medien, die nicht zum System gehören, so wie es bei euch auch gibt, den Nicht-Mainstream, der ist in Russland natürlich sehr NATO-finanziert und der findet das natürlich alles scheiße, was passiert. Das gibt's. Ich muss auch sagen, ist auch bei den Menschen sehr unterschiedlich. Also was ich so jetzt an der Reaktion erlebt habe, es gibt die einen...
Warte mal kurz. Die alternativen russischen Medien kriegen Kohle von der NATO? Ich will Kohle, dann will ich Kohle vom Kreml haben.
Ja, das ist ja die Scheiße. Der Kreml bezahlt nicht die Hunde. Das ist ja das Blöde. Das ist ja das Blöde. USAID hat ein Budget von 594 Millionen Dollar jährlich, um antirussische Medien zu finanzieren.
Gibt es kein Russia-Aid? Ja.
Nee, leider nicht. Die blöden Russen, ich bin da immer auf so Konferenzen und sage den Russen immer, mach doch mal was. Die führen Krieg, organisieren das durch, mit Milliardenbudgets bezahlen sie Medien, damit die Medienkampagne lostreten. Das halten sie auch nicht geheim, das kannst du ja in Washington nachlesen. USAID macht ja seine Berichte darüber. So, dann sage ich, wo seid ihr denn? Dann stucken sie alle die Schultern. So, ich würd auch gern von denen was kriegen, glaub's mir. Also auf jeden Fall, aber sie zahlen nicht, die Hunde. So.
Ich lasse mal ganz dezent hier den Spendenaufruf durchlaufen, so ganz unterschwellig. Genau.
Ja, mach mal. So, was ich aber jetzt sagen wollte, also im privaten Freundeskreis habe ich jetzt auch so einiges gehört. Und da gibt es eben die einen, die sind sehr begeistert, weil sie sagen, das muss endlich, lange, das wurde Zeit. Dann gibt es auch noch die Leute, die sowieso Verbindungen in Donbass haben, was ich kenne ja Leute, die von da geflohen sind, die sind auch begeistert. Es gibt Leute, die Angst haben, weil die Freunde wissen ja, was ich mache. Ich habe also viele SMS von Freunden gekriegt, die sagten, scheiße, gibt es jetzt Krieg, was ist da los? Also auch viele haben Angst. Russland ist ein normales Land, das ist, ne, die sind nicht alle einer Meinung. Einige haben Angst, viele finden es gut, manche finden es scheiße. Und ich kenne auch solche, die mir eine Freundin schickt, die mir eine Nachricht, Thomas, wollen wir heute ins Kino? Und ich sage, du hast eigentlich mitgekriegt, was los ist? Nee, was denn? Ja, ich sage, ich kann nicht. Ich habe gerade ein bisschen viel Arbeit. Ja, also es gibt auch die gar nicht gemerkt haben, dass was passiert ist. Russland ist wie Deutschland. Die Menschen sind unterschiedlich, sie haben verschiedene Meinungen und längst nicht alle interessieren sich für Politik.
Ist aber bei uns auch so. Ich habe auch mit einigen Leuten heute Kontakt gehabt. Sag, hast du Nachrichten schon gehört? Nö. Ja, also gucke ich nicht mehr. Sei ja, manchmal wäre es vielleicht sinnvoll, auch mal ein bisschen. Es reichen ja 5 Minuten Schlagzeilen gucken, reicht ja dann schon. Du musst ja nicht Tagesthemen, Tagesschau heute schon mal im Endlos.
Das reicht eben nicht, da kannst du es auch lassen.
Ja, genau, dann wirst du verarscht. Nur die Überschriften wirst
du
verarscht.
Nein, du, dass du weißt, dass was passiert, weißt du, so, dass du überhaupt mitkriegst. Ah, es ist Krieg und ich habe gar nichts mitgekriegt. Ja,
ja, wenn Krieg ist, dann kriegst du mit, dann fällt eine Bombe auf den Kopf. Aber wenn du die Überschriften, die Titelstory siehst, dann ist genau das, was die westlichen Medien wollen. Du liest nämlich dann 4 Überschriften, Putin ist scheiße, und das ist deine Botschaft für den Tag. Also genau das Überschriftenlesen ist der falsche Weg. Dann fällst du mich rein auf die Propaganda. Dann bist du genau das Opfer, das da reinläuft. Davon leben sie ja. Von den Durchseppern. Einmal kurz gucken. Putin böse, Putin böse. Alle drei sagen Putin. Putin ist böse, danke. Wo ist mein Bier? Oder ne? Corona ist gefährlich, Corona ist gefährlich, Corona ist gefährlich. Nur die Überschriften, dann hast du begriffen, Corona ist gefährlich. Also es ist Überschriftenlesen ist ein ganz schlechter Ratschlag. Ich muss ja reden, wenn ihr schweigt. Jetzt sagt doch mal was. Jetzt halte ich meinen Mund und keiner redet.
Ja. Es ist ja eine außerplanmäßige Sendung und meine Pizza wird auch kalt.
Ich habe gar keine. Ich hätte auch gerne eine.
Hätte gerne eine. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ja, das gehört sich natürlich eigentlich überhaupt gar nicht. Aber erstens mal war 21 Uhr Homeoffice bei mir abgespeichert, dann habe ich das erst 19.30 Uhr bestellt, dachte, anderthalb Stunde reicht, so, dann war die Bestellung raus, dachte mir, ach nee, wir fangen ja 20 Uhr an, dann kam der Typ jetzt viel zu spät, ja, dafür sorry, aber ich lasse jetzt extra kalt werden. Aber in 10 Minuten starten wir ja eh den Film Ukrainian Agony, dafür gerne nochmal der Aufruf. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dann noch ein paar rüberkommen hier aus den, ja, 10.000 Live-Zuschauern, yay, neuer Rekord und das an so einem historischen Datum, ja, finde ich sehr schön.
Und das so ohne Werbung vor, ne? Wir haben es heute spontan entschieden.
Aus der Kalten, ja, da kannst du mal sehen, was die Energie und die Aufmerksamkeit bringt, wenn ein Thema eben gerade brennt. Ja, da ist die Aufmerksamkeit hoch und wenn du dann auf dem Andi-Spiegel ankündigst, hey, heute Abend gibt es Terrorist, dann brennt hier natürlich die Hütte, das ist ja völlig klar. Ja. Dafür erstmal recht herzlichen Dank, Thomas, auch für deine, für dein geballtes Faktenwissen und natürlich auch für deine andere Sichtweise, ja, die eben hier in den westlichen Medien überhaupt gar nicht vorkommt und das so immens wichtig ist, ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich sehe es halt wirklich nicht schwarz-weiß. Für mich ist egal auf welcher Seite oder auf welchem Land der Staat und die Personen, die ihn repräsentieren, diejenigen, denen man auf den Fingern gucken muss. Und das gehört natürlich genauso bei Putin der Fall, genauso dazu. Und ja, also ich möchte einfach nur meine Hoffnung auf Ausdruck verleihen, dass die nahe Zukunft friedlich bleibt, auch wenn man das schon jetzt ja kaum sagen kann. Aber dass es zumindest nicht noch schlimmer wird. Aber ich bin natürlich immer der Realist, ja, und ich glaube, die Zeichen, die da jetzt gestellt wurden, die deuten nicht auf so viel Gutes hin. Ja. Mag in den nächsten Wochen und Monaten friedlich bleiben, weil es militärisch einfach im Moment eine Faktenlage ist, die da sehr einseitig im Moment ist. Und wie gesagt, NATO, USA haben kein Interesse an einem Konflikt im Moment in dieser Form. Aber das ist ja auch nur der aktuelle Status quo. Und der nächste Winter kommt. Ja. Und ob dann Deutschland 5.000 Helme schickt, wage ich zu bezweifeln, ja, wenn der Arsch wegfriert.
Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass alles gut wird. Ich denke im Gegenteil, aber ich denke eben nicht, dass es einen großen Krieg gibt. Ich denke, es wird sich militärisch beruhigen, aber sie können das Feindbild weiter aufbauen. Und was mit Gas ist und mit allen anderen Dingen, weiß ich nicht. Ich sage nicht, dass es sich alles zum Besseren wendet. Ich sage nur, ich glaube nicht, dass es einen großen Krieg gibt. Den sehe ich nicht. Also das, ne, das Gute ist, wir haben Atomwaffen und ein großer Krieg würde bedeuten, das ist schnell vorbei. Und die wollen eigentlich, die solche Entscheidungen treffen wollen, eigentlich nicht danach in einer radioaktiv verstrahlten Welt im Keller leben müssen. Ich glaube, den Atomkrieg wollen die nicht. Und der wäre das Ergebnis. Und von daher glaube ich eben nicht an den großen Krieg. Und jetzt schon gar nicht, weil auch alle sagen, für die Ukraine stirbt kein NATO-Soldat. Also von daher, das ist nichts mit großer Krieg.
Was natürlich ein großer Verlust ist, dass wahrscheinlich das Champions-League-Finale nicht in St. Petersburg stattfinden wird. Weil das haben sie jetzt schon zur Disposition gestellt. Gell?
Jetzt reicht's.
Jetzt reicht's. Also, da ist nichts mit großer Feier. Ne? Hättest du Karten gehabt?
Nö. Also ich kümmere mich auch nicht um die Karten. Das sind ja Freunde von mir, die immer sagen, Thomas, wir haben Karten, willst du mit? Oder die fragen, wir wollen Karten holen, kommst du mit? Wahrscheinlich hätte ich Karten bekommen, wenn es dann soweit ist. Wann ist das Finale?
Ja, irgendwann im Mai wieder wahrscheinlich, ja.
Ja, also die Restpostenkarten kommen immer so kurz vorher hier raus. Und dann habe ich eine gute Freundin, die dann immer sagt, ne, die schreibt, Leute, ne, großer Chat, Achtung, gleich kommen die Karten, wer will mit, sagt Bescheid, schickt mir eure Passnummern. Ne, und die sitzt dann am Computer und wenn die Karten freigeben, dann sagt sie, und dann sagt sie, ich habe die Karten, sie haben nur 3 Euro gekostet, huhu. Ne, das ist immer geil.
Was, 3 Euro?
Ja, oder 10 Euro, also die Restpostenkarten sind schweinebillig.
Hä? Da gibt es doch Leute, ja, die zahlen 2000.
Ich habe doch im Stadion noch nie mehr als 10 Euro für eine Karte gezahlt. Das ist ja blöd.
Ich kenne jemanden, der hat 2000 Euro bezahlt für eine Karte fürs Champions League-Finale.
Ja. Ah, nee, halt, ich lüge. Bei der WM habe ich mal 40 Euro bezahlt für eine Karte.
Das ist auch.
Ja, das ist. Ich habe eine Freundin, die ist Restpostenexperte. Die weiß, wie es geht. Darum sage ich, ich mache das nicht. Wenn was ist, dann sagt die Bescheid. Es gibt morgen um 12 Karten. Wer will? Und dann sitzt die vorm Computer und wenn die freigegeben werden, dann haut die die Tasten. Mhm. Also ich habe da nie viel Geld bezahlt. Das Stadion, also normalerweise, wenn ich da hingehe, kannst das, kann, ja, also 900 Ruhen, was sind das?
Ich glaube aber, dass St. Petersburg das auch verkraften würde, wenn jetzt nicht eine Horde Fußballfans da einfällt und dann ist das halt nicht an dem Tag, oder?
Ja, es ist immer lustig, wenn Fußball ist. Also das können die Russen, ja, die Stimmung ist ja immer geil beim Fußball hier. Und danach ist eigentlich immer ziemlich geil Party, aber gut, wenn nicht.
Jetzt müssen wir noch was klären, Thomas. Es ist schon 10-mal geschrieben worden, was steht auf deinem T-Shirt?
Ach so, ja, das ist, ich muss seit Tagen waschen. Ich habe jetzt irgendwas aus dem Schrank geholt. Warte mal, das ist ein klassisches Urlaubs-Souvenir-Blödsinn-T-Shirt.
Jetzt haben wir das geklärt, endlich. Viele Menschen haben sich da gerade die ganze Zeit gefragt, was steht da drauf? Das kann man nicht, das ist auch so, du musst es dann wissen. Ja, so.
Auch ein schönes T-Shirt.
Wow, ja. Lasziv, wie Billy da steht. Ey.
Das ist natürlich cooler. Ich müsste mir die Dinge auch mal drucken, ja. Aber gut.
Ich habe nichts drunter, kann jetzt nichts vorweisen, ja.
Ja, also Thomas, vielen Dank für, ich weiß, du hast überhaupt gar keine Zeit. Du rennst wahrscheinlich jetzt gleich zum nächsten Interviewtermin, warst vorher schon bei Auf 1, glaube ich, oder sonst wo. Bist im Moment ein gefragter Mann, erstaunlich, ja. Du hast wirklich mediale Karriere gemacht mittlerweile. Und vielen Dank, ja. Es ist auch nicht unberechtigt, weil du halt wirklich mit deiner Arbeit auf anti-spiegel.ru, ja, sei an der Stelle auch mal erwähnt, hervorragende analytische Arbeit machst. Und dein Claim, ja, fundierte Medienanalyse und du hältst dem Spiegel den Spiegel vor, ist wirklich nicht zu viel versprochen. Ja. Dafür einfach mal so allgemein im Namen aller recht herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit jetzt geopfert hast.
Vielen Dank, ja, für euch immer. Ich habe ja viel Spaß mit euch. Muss ich mal jetzt auch mal mit Danke sagen. Ihr seid ja ein wichtiger Teil von dem, wie es bei mir angefangen hat. Ne? Ich habe angefangen, da hatte ich wie ganz normale kleine Seite, die kein Schwein kannte. Und der große Zündfunke war ja, wo wir uns kennengelernt haben, das Interview, was wir gemacht haben über das Putin-Buch. Danach wurde ich dann bekannt, dann wurden meine Bücher Bestseller und das, ne? Also ja, mein Weg ist von Anfang an mit euch verbunden und von daher, wenn ihr sagt, komm mal vorbei, wir wollen das Thema heute machen, dann wenn ich nicht gerade was ganz Wichtiges habe, wo es nicht geht, dann mache ich das und ich freue mich ja auch, ich mag euch ja und es macht ja auch mal Spaß. Also von daher immer gern und immer noch weiter, noch viele Jahre.
Dein Schreibstil wird gerade gelobt im Chat. Das ist auch etwas, was ich merke beim Lesen. Das ist nicht so furztrocken bei diesen ganzen Zahlen. Gerade beim Corona-Buch war es auch so, dass das immer mit so einer gewissen Prise, ja, Sarkasmus, nicht immer so ein bisschen Humor, ein bisschen flapsig, weißt du, so nicht so ellenlange Schachtelsätze, sondern fußgängertauglich, hätte der Herr Pohlmann gesagt. Ja, das ist fußgängertauglich, was du machst. Ja,
ja gut, wir hatten doch mal die Diskussion. Du sagst doch, du musst da irgendwo, würdest mal einen Artikel schreiben, da sagst du, sitzt eine Woche dran an 2 Seiten. Ich wusste es ja früher nicht, aber Schreiberei war für mich ja neu. Ich hatte das und wusste das nicht, das Talent, so wie ich denke, schreibe ich. Ich schreibe also sehr schnell und deshalb schreibe ich auch so, als wenn ich das jemandem erzählen würde. Mhm. Und der Stil ist anscheinend leicht zu lesen. Also ich kann da nichts für. Ich habe das nicht geübt. Das Talent hatte ich wohl mein Leben lang und habe es nicht gemerkt.
Also für 2 Seiten brauche ich 3 Stunden, aber nicht 2 Wochen. Aber es fühlt sich sehr schwierig an. Deswegen ist meine Schreibkarriere noch eher in überschaubaren Maßen. Ja, so.
Ja, also wie gesagt, es gibt auch Leute, die sagen, die finden meinen Stil scheiße, weil der die nicht seriös genug ist, müssen sie durch. Aber ich schreibe, wie ich schreibe und wusste gar nicht, ne, dass es überhaupt irgendwie funktioniert.
Auf jeden Fall vielen Dank. Die Premiere ist eingerichtet. Dann wollen wir uns jetzt hier mal verabschieden, damit nämlich jetzt komplett 9.461 Zuschauer sich
mindestens
den Ukrainian Agony anschauen können. Also wie genau, gesagt,
Link direkt unter dem Video hier auf YouTube.
Es ist harter Tobak, aber wer ein größeres Verständnis haben möchte für alle Zusammenhänge und natürlich dann auch Argumente haben möchte in Diskussionen in der nächsten Zeit, der ist bei diesem Film auf jeden Fall gut aufgehoben. Und ja, Thomas, dann wir sehen uns demnächst wieder bei der nächsten Tacheles. Und Frank, wir sehen uns spätestens dann in
genau,
24 alle, Stunden.
Fragen, fällt denn jetzt dein Homeoffice am Donnerstag aus? Nein, natürlich
aber, nicht. Aber Röper fällt aus. Ich komme morgen nicht in die Aufzeichnung. Ich muss
ja, du hast andere Interviewtermine. Wir werden für adäquaten Ersatz sorgen, beziehungsweise haben das natürlich schon gemacht. Ja, wir haben da eine nette Idee. Und wir haben uns mal wieder echt ins Zeug gelegt. Deswegen sehe ich heute auch so müde aus, ja, weil ich weiß gar nicht, seit der letzten Homeoffice-Sendung Sonntag habe ich, glaube ich, wenig geschlafen. Eine fettgeile Ruderboot-Sendung in der Zwischenzeit produziert. Und jetzt geht der Vorspann los hier auf Noviso TV. Der Link zu Ukrainian Agony, wirklich.
Ja.
Bitte schaut es euch
an. Machen wir Schluss, der Film ist sehr gut. Ich hoffe auch, dass alle rüberhüpfen, weil der Film ist einfach nur geil. Also, dann sagen wir kurz und bündig Tschüss, weil den Film solltet ihr wirklich angucken.
Alles Liebe, wir sehen uns, wir sind raus. Und vielen Dank für alles da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.